Von der Kreisliga bis zum Bolzplatz Glück. Jede Woche neu das runde Lederstück. Taktik, Tore, Emotion, an alles ist dabei. Hier kommt Holz auf Glatt, die Dribbeldebatte, sei bereit. Holz auf Glatt, die Dribbeldebatte.
Holz auf Glatt, die Dribbeldebatte. Folge
7.
Nicht 6, ne? Nicht 6, 7.
Nee. Nein. Also wenn eigentlich waren wir vor 2-3 Wochen am Tegernsee bei Hannes Wolf. Das müssten Folgen 5 und 6 gewesen sein dann. Und dann sind wir heute bei Folge 7.
Folge 7.
Und es ist die vierte Folge mit Jingle, den wir jetzt nicht gehört haben. Aber ganz offiziell können wir jetzt einmal über den Jingle dann irgendwann nochmal sprechen, dass okay. Wir einen haben. Okay. Danny, unser Zuhörer, vielen Dank.
Zu Weihnachten mal was.
Laden wir Danny ein, dann darf er uns vorstellen, was für ein Jingle er uns gemacht genau. hat, den alle schon hören seid.
Heute stellen wir vor den lieben Mo. Hallo herzlich Hi. Willkommen.
Ja, Mo muss man ja sagen, ist ja nur eine Abkürzung für, wir machen es ganz offiziell, Mark Oliver Köller.
Meine Mutter hier, oder?
Sie hat uns geschrieben, wir sollen dich bitte unbedingt so rufen, wenn du nicht parierst. Mark Oliver. So, wir gehen mal die Seite von der anderen, nee, den Podcast von der anderen Seite an. Du bist aufstrebender Instagram-Star, wenn es ums Thema Fotografie geht. Warum bist du dann heute hier? Was hast du mit uns am Hut?
Gute Frage. Das müsst ihr beantworten. Warum bin ich hier? Ich habe damals beim Neumühler SV angefangen mit dem Fußballspielen. Und ich glaube, das ist ein guter Aufhänger hier
ja.
für diesen Podcast mit euch beiden.
Das stimmt.
Sehr geil. Also du hast beim Neumühler SV angefangen mit Fußballspielen. Und wo aufgehört?
Aufgehört beim MSV Pampo. Genau.
Das hört sich jetzt erstmal völlig unspektakulär an. Das ist eigentlich die klassische Breitensportkarriere, würde ich sagen. Man spielt in der Mühle bis zu einem gewissen Altersbereich. Dann wechselt man vielleicht in Schwerin nochmal zum FCM. Und dann tauscht man vom FCM und dem MSV Pampo immer wieder mal den Verein. Und das ist es eigentlich. Aber das war ja bei dir ein bisschen spannender. Da kommen wir gleich drauf hin, was daran so spannend war und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle tragödisch oder auch nicht oder warum du jetzt Fotograf bist, aber welche Eigenschaften hast du aus deinem fußballerischen Werdegang jetzt mitgenommen in die Fotografie? Das würde mich mal interessieren. Gab es da etwas, was du in all den Jahren gelernt hast? Weil das können wir vielleicht anteasern. Du hast es schon in die Akademien dieser Welt geschafft, also oder in die NLZs, wie man es nennt, weil du jetzt nicht der schlechteste Fußballer warst und vielleicht auch eine gewisse Energie mitgebracht hast. Aber was hast du jetzt, bevor wir über Fußball reden, mit in die Fotografie genommen, wo du sagst, das hat mich schon immer ausgezeichnet?
Gar nichts.
Geil.
Also wirklich absolut gar nichts. Da würde ich jetzt keine Verbindung herstellen.
Okay.
Das ist reines Interesse, was gewachsen ist. Aber nichts, was aus dem Sport direkt jetzt dazu beigetragen hat, dass ich angefangen habe.
Auch nicht sowas Softes wie Leidenschaft? Also weil Fußball war ja mit Sicherheit eine Leidenschaft.
Na gut, könnten wir so sagen, ja. Man könnte auch sagen, ein gutes Sportfoto, nach dem hat man oftmals gesucht damals.
Ja.
Dass man das natürlich auch irgendwie noch mit reinbringen möchte, das ist natürlich klar, dass die Sportlerinnen und Sportler hier in Schwerin schöne Fotos haben. Das ist natürlich ein Anreiz dann auch immer, ne? Zu sehen, okay, die posten deine Fotos. Ja. Aber Leidenschaft ist eigentlich ganz gut, ja.
Du machst das für die Volleyballerin vom SSC Palmberg Schwerin, für jeden, der nicht hier aus der Region kommt. Das ist, ich würde sagen, nach Hansa Rostock die Top-Mannschaft der Region in Mecklenburg-Vorpommern. Im Sport, ich glaube, es gibt nichts Besseres. Mehrfacher deutscher Meister, immer volle Halle, immer geil.
Ja, also mit Hansa Rostock würde ich das jetzt auch nicht vergleichen. Also die spielen ja Bundesliga und sind auch...
Die Volleyballerinnen spielen.
Ja, ja, und sind auch Rekordmeisterin in der Bundesliga.
Ja, aber ich glaube, wenn es darum geht, Menschen zu ziehen, dann sprechen wir natürlich über Fußball und Volleyball, das ist natürlich eine andere Welt, klar. Aber es ist schon so, dass da bin ich dann schon bei dir.
Aber sportlich gesehen ist es schon so.
Deutlich drüber über Hansa.
Borussia Dortmund, Bundesliga, Bayern München, ich glaube Allianz MTV Stuttgart und der SSC, die betteln sich da immer an der und auch Dresden, ja. Also das ist schon oberste Schublade.
Aber jetzt hat doch gerade, da bist du ja wahrscheinlich viel mehr im Thema. Deutscher Meister ist doch gerade aber Suhl
geworden, ja.
Also das ist auch sehr Pokalsieger.
Und Pokalsieger auch. Ja. Wie kommt sowas? Also steckst du jetzt im Volleyball-Thema auch so richtig drin, wenn du das fotografierst?
Also, so richtig verstehen tue ich das Spiel nicht. Also, wenn der Schiedsrichter pfeift, dann bin ich froh, wenn ich sehe, wer einen Punkt bekommen hat. Aber ansonsten, nee, man interessiert sich schon mehr dafür dann. Ne? Na klar, man ist dann im Austausch auch mit den Spielerinnen. Angefangen hat das Ganze ja gar nicht bei der ersten Liga, sondern eher bei der zweiten Ligamannschaft im Nachwuchs. Und ich bin da so reingerutscht eigentlich. Ne? Und kann mich jetzt am Ende gar nicht beschweren, weil es macht echt Spaß. Ne? Also, was man so alles erlebt, Bundesliga, Champions League, was man alles fotografieren kann, was dann auch, wenn man auch sieht, dass die Fotos genutzt werden, es macht schon Spaß.
Wie rutscht man da rein?
Gute Frage. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Also es hat damals mit dem Media Day angefangen.
Ja.
Den haben wir im Schlossgarten gemacht. Und dann wurde ich gefragt, was ich gern dafür haben möchte. Dann habe ich gesagt, ich würde gerne mal hier zum Spiel der Ersten da auch mal fotografieren. Und dann irgendwann lief das dann. Und diese Saison hatte ich das erste Mal eine Dauerakkreditierung, dass ich jedes Mal hin darf. Aber auch ohne Druck. Also ich arbeite nicht für ein SSC oder das ist alles frei und hobbymäßig. Und ab und zu kommt dann vielleicht nochmal ein Auftrag, wo man dann auch ein bisschen Geld für bekommt. Das ist dann auch immer ganz schön.
Jetzt ist ja unser großes Thema immer, wie professionell darf, kann, muss Breitensport sein. Jetzt vergleiche ich mal dein Hobby, Fotografie, was wahrscheinlich gerade etwas aufsteigender ist als nur ein Hobby, aber wie professionell treibst du das, damit dann zum Beispiel eine Stuttgarter Mannschaft anruft und sagt, warte mal, wir möchten gerne Fotos von dir haben oder eben auch die Schweriner Mannschaft oder Folgeaufträge. Also was investierst du da gerade so, um daraus nicht nur ein Ehrenamt, ein Hobby zu machen, sondern vielleicht auch mehr? Also
an Zeit oder?
Alles so, was du so. Wir folgen dir ja auf Instagram auch. Mhm. So deine Spieltag-Vlogs und so, das ist ja schon amüsant, aber das passiert ja nicht so von eben auf gleich. Das ist ja kein 2-Minuten-Ding.
Also zeitlich investiert man schon sehr viel. Also es ist klar, es ist ein Hobby, aber es ist natürlich dann immer, du machst die Fotos, du lädst sie rüber, ne? Du speicherst sie ab, du machst ein Backup, sag ich mal, dass die Fotos nicht verloren gehen, du bearbeitest die Fotos, suchst natürlich dann auch die besten raus. Also klar, in so einem Bewegungssport wie Volleyball, wenn man zum Sprung ansetzt oder volle Kraft, sag ich mal, auf den Ball haut, da sieht auch nicht jedes Gesicht super schön aus. Es ist ja beim Fußball genauso. Also wenn ich jetzt zum Kopfball hochgehe und das Ding auf die Birne kriege, dann gucke ich auch nicht gerade wie so ein Model. Ne? Also, und ja, das zeitlich ist das schon nicht wenig, aber
ja. Ist das aktuell mehr, als du in deinen Hochzeiten im Fußball investiert hast?
Nein.
Nein.
Nein. Also, da ist ja dann, obwohl, naja, auch schwierig. Jetzt kommt drauf an, was wir darunter verstehen, was sich zeitlich oder wie sich zeitlich zusammensetzt. Also klar, ich bin jetzt auch beim Spiel, beim Volleyballspiel und dann mache ich die Fotos, dann bearbeite ich die nach und alles. Aber ich bin da vielleicht einmal die Woche. So, klar, ich habe über die Woche dann weiterhin Content, den ich dann mache und den ich dann auch poste oder sonstiges, aber wenn ich es jetzt rein auf meine fußballerische Karriere, sag ich mal, beziehe, dann auf jeden Fall nicht.
Fußballerische Karriere, das ist das Stichwort. Da möchte ich jetzt mehr zu wissen.
In Anführungsstrichen,
also,
aber.
Weil ich habe so ganz viele Fragezeichen im Kopf. Also es ging los beim Neumühler SV, es endete bei Pampo. Was ist dazwischen passiert? Wie war deine Journey als Fußballer?
Meine Journey als Fußballer. Ja, angefangen beim Neumühler SV. Ein Jahr habe ich da auch nur gespielt. Und dann ging es für mich.
In welchem Altersbereich? Hol mal unsere Zuschauer alle mit. Also, mit welchem Alter hast du angefangen, Fußball zu spielen?
6 Jahre.
Mit 6 Jahren. Und dann beim Weltverein Neumühler SV.
Genau.
Das passiert, weil, also wie habt ihr diesen Verein ausgesucht? Wir hatten in der ersten Folge, glaube ich, die Frage, wie sucht man denn den richtigen Verein aus, wenn man einsteigt? Aber
da waren meine Klassenkameraden. Die waren schon in dem Verein angemeldet und dann gab es ja die Entscheidung, damals war es ja nicht der FC Mecklenburg-Schwerin, sondern dann Eintracht Schwerin. Da gab es die Entscheidung, möchte ich bei Eintracht anfangen oder beim Neumühler SV. Und damals waren die besseren Freunde beim Neumühler SV. Mhm. Und dann habe ich da angefangen, genau für ein Jahr. Und dann bin ich zu Eintracht Schwerin gegangen. Aber ja, die ersten Schritte wurden auf der Ranch gemacht.
Okay, da ist ja schon die erste gute Frage drin. Also, welche Bedingungen hast du vorgefunden? Welche anderen Bedingungen? Erste Saison Neumühle, zweite Saison FC Eintracht. Man muss für alle, die draußen vielleicht nicht aus dem Metier hier, aus Mecklenburg-Vorpommern sind, der FC Eintracht Schwerin, jetzt FC Mecklenburg-Schwerin, war, ich möchte es mal etwas höher setzen, als es ist, aber das NLZ der Region. Es ist kein NLZ, aber es war schon so. Für mich kann ich immer sagen, wenn ich Jungs, ich bin Baujahr 84, du bist Baujahr 94.
Genau.
Wenn ich Jungs mit einer FC Eintracht-Jacke über den Marienplatz gehen sehen, wusstest du, das sind die besten 20, 30 Kicker der Region. So, da gibt es auch keine besten. Die durften das mit Stolz tragen. Das ist heute ja anders. Wenn ich reingucke, wer alles eine FCM-Jacke anträgt, ohne da draußen Bashing zu machen, daraus können wir ein Reel machen, gibt eine große Reichweite und ganz viel Bashing. Aber heute darf ja gefühlt jeder auch eine FCM-Jacke tragen. Das ist anders als zu eurer Zeit, würde ich sagen. Mhm. Aber die Ausgangsfrage war ja, hast du schon damals mitgekriegt, bei Neumühle finde ich das vor und beim FC Eintracht gab es Unterschiede?
Nee, also ich war 6. Also das war dann relativ gut im Fußball. Ich war der am härtesten schießen konnte und am weitesten. Und da war es dann auch irgendwie, ich weiß auch gar nicht, wie es gekommen ist. Dann ging es dann einfach von nach einem Jahr dann darüber.
Ja.
Und klar, das waren immer die besten Mannschaften in Schwerin. Also Eintracht Schwerin war immer am besten und die haben immer gewonnen. Die sind immer damals Kreismeister, Bezirksmeister und auch Landesmeister geworden. Und ja, aber was... Ich weiß gar nicht, gibt es noch die, also natürlich das Vereinshaus in der Mühle gibt es ja noch. Damals gab es noch so eine Baracke daneben.
Ja, die gibt es auch noch.
Die gibt es auch noch. Da waren oben immer schön die Heizstrahler.
Ja, die gibt es auch noch.
Die gibt es auch noch, super, ja, genau. War im Herbst immer ganz schön, daran kann ich mich noch erinnern. Und dass der Platz bergauf ging.
Auch das ist immer noch so.
Genau. Aber ist jetzt ein bisschen anders noch. Also er geht bergauf und bergab.
Bergauf, bergab und links und rechts. Also es gibt ganz viel, also es ist eine schöne Wanderung, wenn man bei uns Fußball spielt. Ne? Aber ab Herbst gibt es einen Kunstrasenplatz.
Oh,
ein Halbfeld-Kunstrasenplatz.
Gerade für die G-Jugend und F-Jugend.
E-Jugend auch noch,
genau. Super.
Ja.
Sehr schön. Ja, und dann ging es halt von Neumühle aus nach Görjes. Und Görjes ist auch immer noch Görjes. Genauso wie früher, als ich angefangen habe.
Und also ja, und wie entsteht so? Also war, das hast du eben gesagt, weißt du nicht mehr. Also wurden dann die vorher besseren Freunde zu den anderen besten Freunden oder war es dann sowas, warte mal, nee, die gewinnen immer zu alles und ich habe eigentlich auch das Potenzial, ich will mich da mal mit messen, aber das ist ja nur auch schon
ein paar Jahre her.
Ne?
Aber es ist dann schon meist so gewesen, dass die besten Spieler aus diesen Vereinen, ob es jetzt Neumühle war, ob es der ESV war, obwohl ESV ist ja immer noch nur bis D-Jugend, glaube ich.
Ja.
Aber alles gut. Achso.
Ich dachte gerade. Ja, bei uns löst sich manchmal die Technik für alle, die nur zuhören. Ach, das Licht da oben. Ja, nee, das haben wir ganz professionell festgemacht. Auch bei uns ist ein bisschen Breitensport mit drin. Ist nicht schlimm. Also von daher ruhig weitererzählen, okay. Mo. Das ist alles. Für alle, die nur zuhören, hier fallen manchmal Sachen von der Decke. Wir sind noch im Aufbau.
Nein, aber die besten Spieler sind dann alle zur Eintracht gegangen. Das war einfach so der Standard. Und naja, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Auszeichnung war, aber für so ein junges Kind, so mit 6, 7, war es schon cool, glaube ich, da zu spielen.
Und ist man auf dich zugekommen? Und hat dann gesagt, und dann gab es so eine Art Probetraining oder was auch immer, weil, wie gesagt, die Selektion damals war ja schon nochmal eine andere, als es, glaube ich, heute ist. Ja,
Probetraining gab es.
Das gab es nicht. Hat man gesagt.
Da wurde es einfach gesagt, komm, am Ende gab es ja nicht viele Möglichkeiten und dann bin ich da hingegangen und bin dann auch ein paar Jahre da geblieben. Genau. Wäre sogar in der Zeit vom Anfang bis zu meinem Wechsel dann nach Hamburg, wo wir bestimmt gleich noch drauf kommen, wäre ich sogar fast einmal rausgeflogen, weil ich zu dick war.
Nein.
Ja, doch.
Wie viele Jahre warst du beim FC Eintracht? Also, weil wenn du gesagt hast, du bist mit 7 rübergegangen.
Ich bin mit 15 dann.
Also doch 8 Jahre.
Genau.
Also das ist ja dann E, D, C-Junioren.
Genau, C-Junioren. Und in meinem letzten Jahr C-Jugend, also in der C1 damals, da habe ich dann in der B1 aber schon gespielt. Und genau.
Was für eine Position hast du gespielt?
Ich war Stürmer.
Genau. Auch immer. Es gab, also, weil wir haben ja auch mit Martin und mit Hannes Wolf, unser geht es ja immer darum, bitte nicht positionsgetreu, sondern die müssen alles können. Wie war das zu deiner Zeit? Man war ja jetzt so Jahrtausendwende.
Also angefangen habe ich als Libero,
ja,
hinten, weil ich den Ball am weitesten schießen konnte. Das war immer der Standardspruch, wenn der Ball kommt, schieß ihn raus.
Das klingt nach viel Fußballkultur.
Das war, naja, in der F-Jugend sind ja auch alle dem Ball hinterhergelaufen. Ja. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber damals gab es keine Feldaufteilung.
Ja.
Alle dem Ball hinterher. Genau, aber ich weiß gar nicht, wie sich dann auf Kleinfeld, hatten wir, glaube ich, auch keine festen Positionen so richtig. Es war dann eher der offensive Bereich und dann nachher im Großfeldbereich, der damals ja ab D-Jugend dann schon losging. Da war es dann die vordere Reihe, links außen, rechts außen, Stürmer. Das wurde immer mal wieder getauscht.
Und dann wurde es intensiver beim FCM wahrscheinlich, ne? Und spätestens, wenn du mit so einer Aussage konfrontiert wirst, vielleicht hast du 1-2 Kilo zu viel. Kannst du dich daran erinnern, in welchem Altersbereich das war? Und was macht das mit einem? Also egal in welchem Altersbereich. Ich glaube, jeder, der auch heutzutage, Robert, wenn ich zu dir sagen würde, dann macht das was mit dir. Unabhängig davon, wie selbstbewusst du bist oder nicht.
Bis ich dann mit dir zusammen unterwegs bin. Ja? Also alle, die den Podcast sehen, hier auf YouTube, ja, sehen natürlich, der Herr Klatt ist deutlich schlanker als ich.
Ich habe nur einen größeren Pulli.
Aber ich war mit ihm zusammen unterwegs in einer Stadt,
ja,
die ich noch nicht verraten darf.
So. Am Tegernsee, ne?
Und da hat der doppelt so viel gegessen wie ich. Mindestens.
Hm.
Ja, das konnte ich nicht
so. Auch spätabends, ich erinnere mich.
Spätabends, genau. Hm. Und da habe ich mich schon gewundert. Da verbrennt das anders bei dir als bei mir, auf jeden Fall. Okay, aber Anekdote am Rande. Okay, also dann bei Eintracht Schwerin war wahrscheinlich dann eben auch schon der Druck ein anderer. Also wenn solche Sachen angesprochen werden wie, du hast vielleicht ein bisschen zu viel Gewicht, das wird dir jetzt beim Neumüller SV nicht passieren. Also
so. Ich sag mal, die Trainergeneration damals war auch nochmal eine andere. Also wir hatten einen Trainer, dem war das total egal. Der hat gesagt, du bist zu dick, du bist zu fett und entweder du nimmst ein paar Kilo ab. Und ich glaube, das war in der D-Jugend. Ja, das hat sich dann relativ schnell erledigt, weil ich dann auf einmal in einem Sommer, ihr kennt das bestimmt auch von euren Kindern, so einen Sommer nach den Sommerferien war ich irgendwie 20 Zentimeter größer und dann war das Thema erledigt. Und dann war ich sauschnell auf einmal und ja, dann hat sich alles zum Besseren gewendet.
Hattest du immer denselben Trainer von E bis C? Wechselte das? Da, möchtest du Namen nennen? Weil wir kennen sie ja alle in Schwerin, aber wer war da so die prägendste Figur beim FC Eintracht, wo du sagst, der hat mich auch wirklich mental, sportlich, wie auch immer, weitergebracht? Pff, scheiße, ne? Ja.
Prägend. Es waren alle irgendwie wichtig auf dem Weg. Also Herr Krasse kennt auch jeder, der war auch mein Trainer. Mit dem bin ich auch natürlich immer mal ein bisschen angeeckt, ne? Aber der hat natürlich einen ganz anderen Blick auf den Fußball gehabt als vielleicht ein Ronny Stahmer oder so, den ich dann auch noch mal kurzzeitig hatte. Aber alles in allem war jeder wichtig für die Entwicklung. So, und das ist immer ganz, ganz wichtig zu sagen, dass da keiner irgendwie hervorsticht. Also muss ich zumindest in dem Bereich nicht.
Und kannst du dich an Momente erinnern, wo in dir vielleicht zum einen das Verlangen aufgekommen ist oder da auch das Empfinden, oha, ich bin vielleicht ein Müh besser als die anderen und möchte wirklich den Sprung hoch schaffen. Ich meine, den Traum haben alle. So, und trotzdem können Kinder, glaube ich, relativ schnell reflektieren, ich bin jetzt schneller als der oder ich kann besser schießen oder ich bin in der Gesamtheit besser als der und der. Und gab, also da die Frage einmal von dir aus und gab es irgendwann einen Zeitpunkt, wo jemand gesagt hat, Mo, das sieht gut aus, was du da machst. Ich glaube, du bist zu höheren Berufen.
Also, dass ich zu höheren Berufen war oder sein sollte, das hat niemand gesagt. Also, das hat sich dann alles so entwickelt. Ich selber hatte unglaublich viel Spaß, mich gegen bessere Mannschaften zu messen. Ich kann, glaube ich, wie jeder Fußballer nicht verlieren. Also ich könnte zum Beispiel auch kein Schiedsrichter sein. Also ja, ich wäre immer parteiisch auf jeden Fall. Also das kriege ich nicht hin. Und wir hatten ja dann auch früher, ihr habt ja euer Hallenmasters, und wir hatten früher dann auch mal die Zeit, wo dann Hansa Rostock kam oder Hertha BSC zu Hallenturnieren. Und da war ich halt immer total scharf drauf, ne, gegen die zu spielen. Man war total neidisch auf deren Ausrüstung und hast du nicht gesehen. Und bei Hertha damals alle in weißen Nike-Schuhen gespielt auch. Und das war immer total, ja, ein Anreiz, ne? Und das wollte man dann auch gerne haben. Aber es hat sich wirklich alles so entwickelt dann dementsprechend. Irgendwann kam der Ehrgeiz, dann haben die körperlichen Fähigkeiten ganz gut gepasst und dann kam irgendwann auch mal der Anruf, genau.
Wir stellen oft die Frage, wie erkennt man ein Fußballtalent? Ja? Und hier war gerade ein interessanter Satz. Es war immer Freude da oder auch der Wille da, sich mit Stärkeren zu messen. Also mit stärkeren Mannschaften, stärkeren Gegenspielern. Und ich beobachte das oft im Training, dass es viele Kinder gibt, die suchen sich einfach einen Schwächeren in der Übung, weil sie wissen, okay, den kann ich jetzt abkochen, den kann ich jetzt ausdribbeln. Und es gibt Kinder, die machen das nicht. Ja, die gucken schon, okay, finde ich hier jemanden, der vielleicht ein bisschen schneller ist als ich, um dann irgendwie die letzten 10% rauszukitzeln und den dann doch zu kriegen und so schneller zu werden. Und das ist, glaube ich, schon so ein Indikator dafür, auch bei den Sachen, die wir jetzt in dem Podcast schon gehört haben, okay, da ist jemand, der könnte einen Schritt weitergehen. Und das ist ja gerade das, was du gerade gesagt hast, dass dir das schon Spaß gemacht hat, sich mit stärkeren Teams zu messen.
Gut, muss ich revidieren, also mit stärkeren Teams, ja, aber im Training war ich eine faule Sau. Also da hätte ich mir auch den Schwächeren ausgenommen, habe ich bestimmt auch gemacht. Da war ich jetzt nicht der Fleißigste, ne? Da bin ich auch ganz ehrlich, genau.
Bereust du das heute? Also, wir kommen ja noch zu dem Weiteren, aber würdest du heute mit der Erfahrung, die man hat, na klar, macht man Sachen dann wahrscheinlich rückblickend anders oder so, aber würdest du heute sagen, wäre ich an der einen oder anderen Stelle vielleicht nochmal ehrgeiziger gewesen? Ist es der Ehrgeiz, der fehlt, wenn ich mich nicht mit dem Schnelleren messe, sondern auf der anderen Seite ist es ja vielleicht auch clever, sich so zu positionieren, ich suche mir den Langsameren, damit ich schneller bin, damit der Trainer sieht, ich bin der Schnellere von beiden. Oder also, ich kann das gar nicht bewerten, aber gibt es Momente, wo du sagst, hätte ich da?
Nicht was Schnelligkeit angeht, ja, oder Körperlichkeit oder sonstiges. Es wäre, glaube ich, eher der technische Bereich. Da war ich halt, da hatte ich nicht so viel Interesse dran. Und das ist, glaube ich, auch das, was mir dann auch so im Laufe der Jahre dann immer mehr gefehlt hat. Also da nur über, sag ich mal, die physischen Attribute zu kommen, ist das eine. Aber irgendwann ist ja halt auch Schluss damit. Und ich glaube, da wäre auf jeden Fall der Punkt gewesen, wo ich deutlich mehr machen hätte können.
Wie oft hast du trainiert zu den E- bis C-Zeiten, also noch im Schweriner Bereich?
3-mal im Verein und 2-mal Frühtraining am Sportgymnasium.
Stützpunkt gab es damals auch
noch? Ja, gut, doch. Stützpunkt.
Auch noch, ne? Also
ja,
kam auch noch. Und gab es da Zeiten, wo du sagst, leck mir mal, Entschuldigung, darf man das sagen? Das ist wieder
Willen. Das heißt, geht raus.
Lass mich in Ruhe, ich habe gerade gar keinen Bock auf Fußball. Oder bist du zu jeder Einheit gegangen und hast gesagt, ey, brenn hier für den Bums?
Jede Einheit. Aber auch von zu Hause vorgelebt, da hieß es, du hast Training und dann ist Training. Ich weiß, ich habe einmal in der E-Jugend gesagt, zum Trainer beim Training, der wollte den Kader nominieren für ein Hallenturnier, habe ich gesagt, ich kann nicht, ich bin beim Geburtstag mit Übernachtung. Ja. Ich habe zu Hause geschlafen, ich wurde natürlich nicht nominiert und mein Vater ist losgefahren mit mir und hat sich das Turnier angeguckt.
Ja. Geil.
Dann saß ich da.
Kommen Papa, Mama irgendwie aus einem sportlichen Bereich, wo du sagst?
Papa war Handballer, okay, bei Post. Jurin damals. Mutti hat Schwimmen gemacht, aber ich glaube auch nur so ein bisschen nebenbei.
Warum wurde es denn, also Entschuldigung, nehmen
wir mal. Also nochmal zur Verständnisfrage. Also es gab eine Nominierung für das Hallenturnier. Da hast du gesagt, du kannst nicht, weil du beim Geburtstag bist mit Übernachtung.
Ja.
Dann kam diese Information zu deinen Eltern. Und dann haben die gesagt, Übernachtung ist gestrichen. Wir fahren jetzt zugucken.
Genau.
Iuiuiui.
Würde ich genauso machen. Würde ich ganz genauso machen. Mein Bengel ist ja keiner für ein NLZ, aber würde ich ganz genauso machen. Also wenn du dein Hobby machst, dann machst du mit 100% oder gar nicht. Das ist ein gutes Reel wieder, ne? So.
Ja, also ich...
Lieb's oder lass es, ist immer das Ding so. Und wenn du es liebst, machst du es voll.
Oft mit meiner Frau im Konflikt, auch was unseren Sohn angeht, der ist der Kleinste, ne? Der ist jetzt G-Jugend aktuell, auch 7 Jahre gerade geworden beim FCM. Und da ist dieser, ich sag mal, dieser Mitmachdruck viel, viel höher als jetzt bei uns beim Neumüller SV. Ja, also bei mir in der Mannschaft, ich habe auch eine G-Jugend, die ich trainiere dort. Da habe ich 20 Leute drin, damit 10 da sind. So. Und das hast du da nicht. Da zu jeder Zeit sind alle beim Training, alle beim Turnier, alle beim Spiel. Und es gibt immer so, ja klar, wenn Geburtstag ist und jetzt haben wir D-Jugend, habe ich auch noch eine Mannschaft, da ärgert es mich dann auch. Ja, gerade wenn dann irgendwie einer sagt, ja, ich habe Geburtstag und dann kommen noch 3 andere Spieler da mit und wir haben aber Topspiel irgendwie, das funktioniert nicht. Aber bei den ganz Kleinen sehe ich das noch anders. Ja, da sage ich so, ey, komm, da sind 16, 17, 18 Kinder in der Mannschaft und das ist völlig egal, ob da nun einer mehr oder weniger dabei ist beim Turnier.
Ja, aber das war ja nicht ganz klein, ne? Das war ja schon gehobenes Alter.
Und es sind ja auch schon 20 Jahre vergangen seitdem. Das muss man ja auch sagen.
Wie war das für dich, also dann da zu sitzen, das Turnier zu schauen und ja, zu wissen, alle Freunde sind jetzt auf den Geburtstag, haben dort eine tolle Zeit, eine Übernachtungsparty und du bist nicht dabei. Du darfst dir jetzt deine Mannschaft angucken, wie sie dort das Turnier spielt.
Ich glaube, die ist ein bisschen bereut, dass ich es überhaupt gesagt habe zum Trainer. Das war natürlich auch im ersten Moment doof, von dieser Geburtstagsparty wegzugehen. Aber viel schlimmer war es, da zu sitzen, um nicht mitspielen zu können. Mhm. Und das war halt dann auch die Lehre, die ich daraus gezogen habe, dass ich sowas nicht mehr sage und das halt auch. Und ich finde, das muss man auch lernen, dass dann gesagt wurde, wenn du Fußball hast oder wenn du das hast, dann ist es so. Gibt es nichts anderes. Und deswegen ging es immer zum Training, immer zum Spiel. Und dann musste man auch damals schon ein paar Sachen absagen.
Hast du, wir haben neulich das Wort von Martin, nee, von Martin, ich glaube, Martin und Hannes haben beide multisportiv gelebt. Also hast du wirklich nur Fußball gemacht? Oder gab es eine zweite Sportart, eine zweite Geschichte, die einfach auch andere Körperteile beansprucht hat?
Ich wollte zum Handball wechseln.
Liegt ja nah bei dem Papa dann?
Genau. Er hat gesagt, ich soll das lassen.
Also wie hoch hat Papa gespielt?
Das war dann auch noch nach der Wende erste Liga, glaube ich, noch 1-2 Jahre. DDR-Oberliga damals dann, ja, natürlich. Und genau, aber der hat dann gesagt, ich soll das bitte lassen und soll dann beim Fußball bleiben. Dann wollte ich mal ins Tor. Da hat er auch gesagt, ich soll das bitte lassen. Lag ja jetzt nicht so verkehrt, ne? Aber ja. Aber ansonsten nein, es gab keine. Ich habe Interesse am Sport gehabt, an Ballsportarten. Ich habe gerne Basketball gespielt, auch in der Schule gerne Volleyball. Da hat man ja alle Sportarten mal durcherlebt und gerade am Sportgymnasium musste man ja dann auch alles Mögliche machen, von Touren über Leichtathletik und Schwimmen. Da ist man dann schon auf seine wie war das,
Multisportiv.
Multisportive Ausbildung gekommen, genau, sag ich mal.
Sportgymnasium war dann 5. bis 12. einmal, wahrscheinlich nicht, weil war dann nicht. Ziehe ich die Frage zurück, welchen Einfluss hatte dann Papa immer und vielleicht auch Mama auf diese Entscheidungen, die dann im Laufe dieses Akademielebens, wohin wir gleich kommen, dann gehabt. Also weil, wenn Papa aus dem Profisport kommt, so würde ich das dann mal behaupten, wenn du erste Liga Handball spielst oder Oberliga, dann war es ja so semi-professionell war es, glaube ich, dann in irgendeiner. Aber welchen Einfluss hat er, ganz besonders er, dann da auch gehabt in deinem
Werdegang
auf deinem Weg? Weil er hat ja, wenn du sagst, bitte nicht Handball, bitte nicht ins Tor, dann war es ja schon sowas, wo du dich dann auch dran gehalten hast.
Ja, klar. Ich wollte mich vielleicht auch einfach nur, sag ich mal, vor dem entziehen, was mir bevorstand, so, sich mal durchzuquälen und da vielleicht mal den Weg zu machen. Es war am Ende dann auch richtig. Also muss ich wirklich sagen. Also er hat jetzt nicht irgendwie mir da irgendwas vorgesetzt, so, dass hieß, auch wenn du, dass ich unglücklich war. Ich war nicht unglücklich. Ich war einfach nur faul, wie ich schon gesagt habe. Ne? Und dann wollte ich halt ins Tor, weil ich nicht laufen wollte. Dann wollte ich halt zum Handball, weil der Trainer irgendwie mich immer angeschrien hat oder so. Ja. Ne? Aber er hatte gerade, was die Disziplin angeht, natürlich einen großen Einfluss drauf. Also das muss man schon sagen. Ja.
Wie wichtig ist Disziplin?
Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig.
Wichtiger als Talent?
Nein.
Okay.
Du hast ja verschiedene Typen. So, und ich glaube, ich persönlich finde Disziplin wichtig, weil ich so gelernt habe. Ja, aber was mir in meinem Weg aufgefallen ist oder den ich gehen konnte, waren die besten Fußballer leider immer die am wenigsten Disziplin hatten. Okay. Und da gibt es auch verschiedene Typen, was den Kopf angeht. Ne? Die haben sich dann halt auch keine Ratze gemacht. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was am Ende auf dem Platz auch meist entscheidend ist.
Dann hast du gesagt, kam irgendwann der Anruf aus Hamburg, glaube ich, war genau. Die erste Station. Genau. Wie hat man, wieder für alle, die nicht wissen, wo Schwerin und Hamburg sind, sind ungefähr 100 Kilometer, wie hat man dann 100 Kilometer entfernt von Schwerin einen Marc-Oliver Köller gefunden und gesagt, das wäre einer für uns?
Ja, ich glaube, es ist jetzt auch nicht für jeden was Neues, die haben ihre Scouting-Abteilung natürlich, die haben eine regionale Scouting-Abteilung in Mecklenburg-Vorpommern, in Schleswig-Holstein, auch in Niedersachsen, auch überregional natürlich. Und ich glaube zu wissen, das war bei einer Hallenlandesmeisterschaft in der C-Jugend, als ich noch C2 war. Und das Witzige war, mein Vater und ich haben uns entschieden, da gab es so einen Talents Day, Young Talents Day, glaube ich, weiß gar nicht, ob es den noch gibt, dass wir mich da einfach mal anmelden. Naja, und das wurde dann gestrichen, weil da hat der Trainer gesagt, nee, du kommst mal zum Probetraining vorbei. Ja. Und dann war ich da als C2-Spieler und das ist ja immer, ich weiß nicht, wie es jetzt läuft bei den NLZs, aber damals war es so, du musstest dann halt, weil die Trainer immer geblieben sind, ich glaube, das ist jetzt auch immer noch so, musstest du bei den Älteren dann mittrainieren. Genau.
Okay, weil der schon für die nächste Saison dich quasi gescoutet, verpflichtet hat und deswegen bist du
genau.
Im Laufe der Saison dann quasi rübergewechselt, oder?
Nee. Also ich war dann in der zweiten Saisonhälfte da, war im Training und bin beim ersten Mal sogar durchgefallen.
Ach guck. Ja. Okay, wir müssen noch dazu sagen, für alle, ihr redet so darüber, weil ihr genau wisst, was da los war. Also von welchem Trainer reden wir und von welcher Mannschaft reden wir gerade, die da gescoutet hat und dann...
Ja, Robert, aber jeder, der diesen Podcast hört, dem traue ich zu, dass er die zwei Hamburger Mannschaften, die es gibt...
Naja, es gibt ja nicht nur zwei Hamburger Mannschaften, das ist ja...
aber Hamburg haben wir gesagt.
Genau, aber es gibt ja nicht nur zwei Hamburger Mannschaften.
Aber zwei gute Hamburger Mannschaften.
Aber es gibt auch noch andere, also ich war halt mal hier auf so ein... Da waren die Kinder auf so einem, wie hieß das, Skillers Camp und das war in dem Stadion von Victoria Hamburg.
Ja.
Und das fand ich auch relativ groß, also viel größer als jetzt zum Beispiel die Stadien, die hier so sind.
Ja, aber Region. Wie viele Erstliga-, Zweitliga-, Drittliga-Truppen hat Victoria? Oder?
Das weiß ich nicht. So,
nein,
das weiß ich nicht.
Aber ich weiß, was du meinst.
Aber ich glaube, so vom Schweriner Team dahin zu wechseln, ist auch nicht so schlecht vielleicht, oder?
Zu Victoria.
Ja, oder?
Wenn Victoria angerufen hätte, Mo.
Dann wäre ich hier geblieben.
Okay. Okay, gut. Ja, es hören ja auch viele zu, die davon gar keine Ahnung haben, so wie ich, ja. Und die sich jetzt fragen, ja, was war das jetzt für ein Trainer? Also ein Hamburger Trainer, dann vom St. Pauli.
Nein. Nee, zum Glück nicht.
Zum Glück nicht. Hast du vorher immer schon in HSV-Bettwäsche geschlafen? Das ist ja...
Ehrlicherweise ja.
Wirklich?
Ja.
Okay.
Also ja, ging ein Traum in Erfüllung.
Ja, das war schon... Also erstmal ging Traum kaputt, weil ich ja beim ersten Mal nicht genommen wurde. Also der HSV hat damals angerufen und hat mich eingeladen. Und auch noch ein Mitspieler von uns. Und den hätten sie genommen, aber der ist dann zu Hansa gegangen.
Wer war das?
Lukas Pegelow.
Ja, der hat auch sehr lange bei Hansa gespielt.
Ne? Genau, der ist dann nämlich zu U16 oder ja, U15 dann zu Hansa Rostock gegangen und hat dann da gespielt. Und den hätten sie genommen. Mich haben sie nicht genommen, also er war Abwehrspieler, ich war Stürmer und die Begründung war, und ja, da siehst du dann erstmal so die Sphären, dass auf meiner Position halt ein U15-Nationalspieler spielt.
Mhm.
Ja, gut, dann
erstmal schwierig.
Dann ist es erstmal schwierig für so einen Schweriner Jungen, ne? Also es ist dann halt so. Und genau, ich weiß nicht, wie der Kontakt dann gehalten wurde, das hat aber auch mein Vater ein bisschen gesteuert. Weil der damalige Trainer, der kam ursprünglich auch hier aus der Region, Steffen Brauer. Mhm. Und naja, dann wurde ich für die U16 nochmal eingeladen und da hat es dann funktioniert.
Ich habe ganz viele Fragen. Also erstmal frage ich mich, wenn du zwischen, und das soll kein Bashing sein, aber wenn man zwischen HSV und Hansa entscheiden kann, so wie Lukas, geht man dann zu Hansa? Ohne ihm jetzt, aber es ist 20 Jahre her, wir können ja offen über Sachen sprechen. Hättest du die Entscheidung gehabt zwischen beiden? Na gut, die hattest du ja theoretisch auch, dann geht man doch eher den Schritt, oder? Nee, Robert zuckt.
Ja, ich glaube, auch da hängt viel mit dran, was sagen deine Eltern.
Ja?
Und die Wahrscheinlichkeit, dass deine Eltern sagen, geh zu Hansa, ist in Schwerin, glaube ich, sehr hoch.
Ja, aber er war auch HSV-Fan. Ich weiß gar nicht, wie die Entscheidung nachher kam, womit die dann zusammenhing. Für ihn war es auf jeden Fall der richtige Weg, weil er hat seinen Weg gemacht und auch für seine Entwicklung. Hansa wollte mich nicht zu dem Zeitpunkt. Und man muss auch dazu ehrlicherweise sagen, das waren die Jahre auch, wo der FC Hansa Rostock im Nachwuchs brutal war. Also die waren richtig gut. Also ich bin 2009 nach Hamburg gegangen, da sind die, glaube ich, Deutscher Meister geworden in der A-Jugend. Und ganz viele Profis da vorgebracht und da kann man den Schritt schon verstehen. Also.
Ja, stimmt. Die haben es nur immer verpennt, liebe Kogge, über viele Jahre diesen guten Nachwuchs auch in Rostock zu halten. Also ich glaube, es gibt zahlreiche Profis, die aus der Rostocker Schule kommen, aber dann bei anderen Vereinen durchgestartet sind, aber nicht in Rostock. Was auch immer, ob Hansa da pennt oder ob dann einfach auch das Fernweh zum größeren Verein oder sowas dann am Ende ist. Aber ich weiß, dass ich über viele Jahre, wenn ich Hansa verfolgt habe, mir gesagt habe, warum geht dieser Nachwuchsspieler jetzt nicht den Schritt in den Männerbereich bei Hansa, sondern geht irgendwo anders hin? Ja. Eddie Jordanov, ich glaube, war auch so ein, ist glaube ich auch von Schwerin zu Hansa, galt als eines der Megatalente und ist dann irgendwann zu Dortmund in den Nachwuchs.
Aber er war ja schon in der ersten. Also er hat
erst, das stimmt,
aber genau. Da waren die, glaube ich, dritt.
Ja.
Das ist immer schwierig zu sagen. Also es ist ja auch immer abhängig davon, wer dich unterstützt, wer dich unterstützen möchte. Aber da kommen wir bestimmt später auch nochmal.
Gab es sowas wie Landesauswahlmannschaften damals auch schon?
Ja.
Warst du da ein Teil von?
Mhm. Ich bin auch nur wegen der Landesauswahl dann aufs Sportgymnasium gekommen. Weil ich auch den Aufnahmetest damals nicht geschafft habe. Weil ich einfach zu langsam war.
Ja.
In diesem, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, Wendelauf oder wie das Ding da heißt.
Ja.
Gute Trainer Herr Sternberg gefragt, ob ich ein kanadischer Holzfäller bin oder warum die Stangen umfallen. Aber
was ist der Wendelauf für die, die es draußen?
Ich weiß nicht mal, ob der so heißt. Da musst du, das ist so ein, ich weiß gar nicht, wie ich ihn erklären soll. 5 Meter geradeaus, 5 Meter nach rechts, 5 Meter geradeaus und dann rennst du das wieder so zurück. Ne? Und das einmal ohne Ball, einmal mit Ball. Da musstest du jonglieren, da musstest du ja 10 Meter, 30 Meter, so der Standard-Test, den man dann hatte. Aber das hat damals nicht gereicht für mich. Aber durch die Landesauswahl dann, weil ich dann eingeladen wurde, ging das dann relativ zügig, dass ich dann dort draufgekommen bin. War dann 2 Jahre auf dem Sportgymnasium und dann bin ich auch.
Ja, ich glaube, es gab irgendwann auch die Regel, dass wenn du auf dem Sportgymnasium bist, in deiner Sportart auch im Landeskader sein musst. Ansonsten verlierst du diesen Sportgymnasiumplatz. Ich weiß, ich kenne wieder jemanden, bei dessen Sohn war es genau das. Der hat irgendwann den Landeskader verloren und hat man gesagt, das ist eine gute Idee, aber das Sportgymnasium darfst du dann in diesem Moment auch verlassen.
Okay. Da weiß ich nicht. Wir hatten mehrere, bei denen das nicht so war. Die,
okay.
Aber ich glaube auch, die Anzahl an Fußballer ist auch deutlich weniger geworden, die aufs Sportgymnasium kommen. Und man braucht es auch nicht zwingend, muss man auch ehrlicherweise sagen.
Bevor wir gleich zu dem Step nach Hamburg kommen, habt ihr wahrscheinlich mit dem FC Eintracht auch Leistungsvergleiche ähnliches in Berlin, in Hamburg, wo Schleswig-Holstein, wo auch immer gespielt, oder? Nö.
Weniger.
Weniger, okay. Ja. Aber wenn dann doch mal, also ich erinnere mich gerne, als wir das erste Mal, als ich mit meiner 2012er Truppe das allererste Mal nach Hamburg gefahren sind, da hatten wir aber so die richtig dicken Eier mit dabei. Jetzt zeigen wir euch, wir sind richtig gut, wir zeigen euch mal, wie wir hier in MV als kleiner Neumühler SV. Und wir wurden im Grund und Boden gespielt in Hamburg. Wir hatten keine Chance. Wir wurden aus dem Stadion geschossen, vom Feinsten. Das war gut für alle. Ich glaube, es war so E-Junioren. Das war gut für alle, weil alle einfach mal geerdet waren und sagen, okay, zum Profi sein ist es dann doch noch weit, weil da sind welche, die, das war sowas wie Victoria oder sowas. Du hast nicht gegen HSV gespielt, sondern einfach gegen normale Breitensportvereine, die aber einfach viel besser waren als wir. In allen Belangen, im Fußball, in Schnelligkeit, in Athletik, körperlich, die sind um ihr Leben gerannt im wahrsten Sinne. Und wir kleinen Neumühler kamen dahin und haben gedacht, wir zeigen euch, wie der Fußball funktioniert, und am Arsch die Räuber. Wir sind wieder nach Hause gefahren und waren erstmal, nee, das ist, war nicht so. Von daher gab es so eine Momente, wo du dachtest, ich bin der King, aber eigentlich doch nicht.
Ja, damals gab es den VW Cup.
Ja.
Und der war für Schwerin so, also ich glaube, MV wurde geteilt. Neubrandenburg und Co. mussten nach Berlin fahren, dann zum Regionalfinale, und wir mussten nach Hamburg. Und dann hatten wir uns qualifiziert und sind dann nach Hamburg gefahren. Da war dann ein Platz Kunstrasen, ein Platz Rasen. Und da war dann unter anderem auch Werder Bremen. Da war unter anderem Halzenbeck-Relling, die ja einem jetzt so grundsätzlich gar nichts sagen. Und bei Halzenbeck-Relling waren dann später, sind dann drei Teammitglieder bei mir beim HSV gewesen, die da gespielt haben. Und die haben alles auseinandergenommen. Also die Zwillinge, Dani und Louis, die sind Halbspanier gewesen. Der Papa war noch Trainer. Waren unnormal. Und dann kommst du natürlich aus Schwerin oder aus Mecklenburg-Vorpommern. Du spielst vielleicht einmal gegen Hansa, dann spielst du mal gegen Neubrandenburg und dann war es das auch. Und dann hast du deine zwei schweren Spiele weg oder deine vier mit Rückrunde. Ja, und dann kommst du aber dahin und dann musst du gegen Bremen spielen. Dann spielst du gegen Halzenbeck-Relling, wo du so denkst, wer seid ihr denn? Ne? Und dann spielst du, keine Ahnung, gegen noch irgendwelche anderen Mannschaften. Ja, und wirst du aber auch gnadenlos weggepfeffert, ne? Und das war dann auch wieder so ein Moment, wo jeder sich erstmal dann schütteln musste, ne? Besonders dann so in der C-Jugend oder in der D-Jugend, ja, C-Jugend war es, C2 oder D-Jugend. Da bist du ja schon mal so Anfang der Pubertät vielleicht. Da denkst du ja sowieso, du bist der Geilste, ne? Und dann, ja, wirst du einmal auf den Hosenboden gesetzt, ne?
Gab es diesen Moment auch, als du dann das erste Mal in Hamburg auf dem Trainingsplatz stand? Also, weil ich würde ja mal sagen, die Qualität bei der FC Eintracht-Mannschaft war wahrscheinlich nicht durchweg gleichmäßig. Und jetzt unterstelle ich, jetzt kommt man nach Hamburg und auf einmal ist das Trainingsniveau, das Spielerniveau drei Regale höher und zwar relativ einheitlich. Unterstelle ich einfach mal, unwissend.
Ja, ist ja auch. Also, wenn wir so ehrlich sind, dann bist du, ich war nie der Beste in der Mannschaft in Schwerin, aber du gehörtest zu den Besseren und das hat dann immer gereicht, auch im Land hier. Und dann kommst du da hin und fängst da an, vom Probetraining brauchen wir gar nicht reden, weil die waren ja eh alle ein Jahr älter. Aber als ich dann da hingewechselt bin und dann die ersten Trainings waren, dann bist du einer von vielen. Da bist du nicht mehr der Beste. Und das ist dann halt auch einfach so eine mentale Sache, die du dann auch schon brauchst als Junge. Also ich bin mit 15 ausgezogen und ins Internat gegangen. Und dann sind da halt, aber dann bist du nicht mehr der Beste. Der Trainer hat dich zwar geholt, aber wenn du nicht performst, dann, ja, dann ist es so, ne?
Gab es in dieser Wechselzeit, weil du sagtest, du warst gar nicht der Beste bei der FC Eintracht-Mannschaft, gab es da Mitspieler, bei denen du das Gefühl hattest, die freuen sich jetzt nicht für mich, sondern die gönnen mir das eher nicht, weil sie eigentlich viel besser sind als ich?
Nein.
Nein.
Also zumindest hatte ich nie das Gefühl.
Ja.
Wir hatten sowieso einen starken Jahrgang, 94 bei Eintracht. Mal jetzt zusammenzählen, ich glaube, zwei oder drei sind zu Hansa, zum HSV. Später ist dann Hauke Wahl, der war ja auch bei uns, der ist später dann zu Dresden erst gegangen.
Spielt jetzt Bundesliga.
Spielt jetzt Bundesliga bei St. Pauli. Ja, und so haben wir es dann wieder.
Dann drücken wir morgen die Daumen, dass er die Klasse hält.
Für ein Derby wäre es gut, ja.
Ja.
Mein Vater würde sagen, nee.
Ist halt auch ein Kultclub, der in die Liga gehört.
Ja, also, klar.
HSV St. Pauli und Schalke Dortmund nächstes Jahr wieder haben, das wäre schon.
Das ist ja schön. Und Werder ist ja auch noch mit dabei.
Ja, das ist ja dann alles. Ja, aber der war auch noch mit bei. Zu Kiel sind welche gegangen, einer ist zu Wolfsburg gegangen. Also wir hatten schon 6, 7, 8 Leute, die dann wirklich von hier den Weg gemacht haben. Und das hat ja dann im Endeffekt ja auch wieder nur einer geschafft dann. Der sich dann aber auch erst später durchsetzen konnte mit Hauke.
Ja, sehr spät, ne?
Ja, genau. Ja.
Okay, ach, da steckt ja wieder so viel drin, da müssen wir zurückspulen. Das heißt, quasi von dem Jahrgang, in dem du gespielt hast, sind dann quasi von Eintracht Schwerin wie viele Spieler genau zu größeren Vereinen dann gegangen? Also
innerhalb von 2 Jahren, glaube ich, 8 Stück.
8 Spieler. Wow.
Das ist stark.
Ja.
Und da ist es ja auch, würde ich wahrscheinlich jetzt auch irgendwie von anderen Ärger bekommen und dass es ja damals nicht so viele Möglichkeiten gab, aber es sind ja alles Bundesligisten fast gewesen, wo wir hingegangen sind. So, wenn jetzt mal, und das muss man auch ehrlicherweise sagen, wenn jetzt mal jemand vom FCM weggeht, der geht dann zu Cottbus, die auch eine super Nachwuchsarbeit haben, Magdeburg auch, aber das sind halt Drittligavereine oder zweite Liga, Magdeburg, ja, das waren alles Bundesligisten, wo wir hingegangen sind. Ne? Und das, klar, die Mannschaften waren damals nicht so weit mit Magdeburg, Cottbus und Co. Aber es ist weniger geworden, muss man ehrlicherweise sagen.
Wie würdest du das heute, weil das, ich finde das sehr spannend, weil ich auch gerade im Privaten diese Diskussion habe. Wie ist das? Ist das ein Vorteil zu einem kleineren Verein? Ich meine, Cottbus spielt jetzt dritte Liga, geht vielleicht morgen oder übermorgen den Weg in die zweite Liga. Ist das für den nächsten Step vielleicht sogar besser, weil vielleicht die Qualität auch noch nicht ganz so stark ist, wie zum Beispiel bei Leipzig, HSV, Werder, um da den Zwischenstep zu machen, sich da zu zeigen, oder nee, rein in die Vollen, und wenn Werder, HSV, Leipzig klingeln, dann muss man dahin. Da ist vielleicht aber auch die Gefahr, dass man eher dann unter das Radar rutscht.
Kann ich dir gar nicht sagen. Das ist auch wieder abhängig vom jeweiligen Typen, Mensch, wie der sich da durchsetzt. Man denkt immer, es ist einfacher. Ich glaube, die Spreu vom Weizen trennt sich nachher, wenn es im Männerbereich geht. Und da entweder schaffst du es, dich gegen einen 30-Jährigen dann durchzusetzen oder nicht. Ne? Und wenn nicht, dann war es das halt. So, du spielst in der U19 immer noch mit Gleichaltrigen und dann ist halt der nächste Step. Und da entscheidet sich das. Also ich, ganz ehrlich, wie viele Leute ich getroffen habe, sage ich mal, in meiner Juniorenlaufbahn, gegen die ich gespielt habe, und wie viele sind es am Ende geworden? Ne? Also haben es geschafft. Das sind jetzt nicht ganz so viele.
Ich habe dir euch unterbrochen. Also 8 sind aus Schwerin in die Welt
gegangen. Und einer, wenn ich das jetzt richtig verfolgt habe, aus eurem Gespräch, ist in der Bundesliga.
Aktuell, ja.
Okay, also 20%. Oder?
Einer von acht.
Nicht?
Lassen wir so stehen.
Also, wir rechnen es nochmal nach.
Ein Achtel sind für mich.
Sind nicht 20.
Nee, nicht 20%.
Nee, okay.
Das ist weniger. Wir sagen mal so 12.
12%. Ich war nicht am Gymnasium. Auch wieder kurz mal ein Jahr Musikgymnasium. Okay, aber der prozentuale Anteil, was ich mal irgendwo so gehört habe, liegt bei 0,1 irgendwas. Wenn man es überhaupt erstmal ins NLZ geschafft hat. So, und das war ja dann in diesem Jahrgang schon von der Quote her gar nicht mal so schlecht, sag ich dann mal. Der Tag, wo dieses Scouting stattgefunden hat, dann gab es sicherlich irgendwie eine Anfrage erstmal an den Verein und dann hat man dir das mitgeteilt. Wie war das für dich? Was, wenn du dich da zurückerinnerst an diesen Tag, an diesen Moment, wo die Nachricht kommt, der Verein, von dem du auch Fan bist, möchte dich gerne haben. Wie war der Abend nach dieser Nachricht? Wie war die Nacht nach dieser Nachricht? Was waren deine Gedanken, Gefühle, Emotionen, die an diesem Tag da so hervorkamen?
Also wie es dann war, kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß, wir waren im Schlossparkcenter in Schwerin, als der Anruf kam, und dann habe ich mich natürlich gefreut. Wie es dann weiterging, weiß ich gar nicht. Als ich aber angenommen wurde, da habe ich geheult. Da habe ich danach, da sind wir rausgekommen aus dem, damals war in Norderstedt noch das Trainingszentrum vom HSV, und dann hieß es, hier, wir wollen dich haben, hier kriegst du deinen Vertrag, und dann da kullerten ein paar Tränen. Ja.
Vertrag heißt, es gab Geld?
Und man hat einen Vertrag, also man kriegt...
Also man hat, ich weiß nicht, Vertrag kann man es nicht nennen, erstmal so eine Vereinbarung. Mhm. Ja, und ja.
Wie viel Geld, da möchtest du das erzählen? Wie viel Geld hat man da gekriegt?
150 im Monat.
Ja, aber das ist schon geil, als 15-Jähriger oder so.
Und ich glaube, ich war am Ende der am wenigsten hatte von allen im Internat, aber ja.
Der blöde Ossi wieder, der aus Schwerin rüberkam, den speisen würde.
Ja, das ist Euro. Aber, das ist, wie gesagt... Meint ja vorhin schon, das ist ja dann auch einfach eine andere Welt, wenn du da hinkommst. Ja? Und ich bin da hingekommen in der U16, da hat drei Viertel der Mannschaft hatte schon Berater und alles und die haben Schuhe von dem bekommen und ganz, also ich habe eine Einkleidung bekommen da. Ich bin da hingekommen, ich bin aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen. Ich habe drei Paar Fußballschuhe bekommen. Ich habe alles gekriegt, was ich wollte. Sind die Fußballschuhe kaputt, konnte ich mir neue holen, einfach so. Und die haben ja trotzdem immer noch mehr gekriegt dann über ihren Berater. Und da war, also das war schon krass. Also das können sich viele gar nicht so vorstellen. Und dann sage ich mal wieder, verarbeite das mal mental als 15-Jähriger, der da hinkommt, der dann nicht mehr einer der Besten in der Mannschaft ist, so, sondern einer von vielen, der aus Schwerin kommt, wohl behütet in die große Stadt, wo du in allerhand andere Nationalitäten hast, sage ich auch ganz ehrlich, wo anderes Temperament herrscht.
Ja.
Das war für mich erstmal gar nicht einfach.
Also eher so, ich möchte nicht sagen, den Schritt bereut, das wahrscheinlich nicht.
Gar nicht, aber damit klarzukommen, dass ich Gegenwind kriege, ja. So viel.
Und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder zieht es einen runter oder man zieht sich direkt oder irgendwann raus aus diesem Loch und sagt, nee, ich nehme das eher als Kraft, die Chance, die ich hier kriege.
Ich habe es dann akzeptiert, hatte aber natürlich auch viel mit Verletzungen zu tun, weil ich wahrscheinlich auch den Trainingsumfang damals nicht gewöhnt war, und aber bin jetzt nicht davon gelaufen. Und das war auch wichtig für mich. So die Erfahrungen, die man da machen konnte, die waren schon, das war schon toll.
Was hat sich vom Trainingsumfang verändert im Vergleich zu Schwerin?
Habe ich vorhin gesagt, 5-mal hier, glaube ich, 2-mal Schule, 3-mal Verein. In Hamburg waren es dann 8-mal.
Plus Spiel.
Ja.
Landesauswahl, sowas?
Ja, gab es auch ab und zu mal.
Aber dann hättest du nicht mehr MV spielen dürfen, sondern weil du dann...
Nee, ich war dann Hamburger Auswahl.
Okay.
Genau. Und die hatten einmal einen Trainingstag in der Woche. Ist ja auch ein Unterschied zu MV dann. Montagstraining, dienstags war dann wieder Verein. Mittwoch Schule, was ja auch ein Vereinstrainer gemacht hat. Und abends Mannschaftstraining, Donnerstag normales Training, freitags auch Schule und Verein. Wenn wir Sonntagsspiel hatten, dann...
Jetzt lassen wir es unten.
Wenn wir Sonntagsspiel hatten, war Samstag auch noch Training. Also da war durchgetaktet. Achso, und Internatstraining gab es auch noch mal. Ab und zu. Da.
Schule musst du es nebenbei auch noch machen, ne?
Ja, wollte ich gerade sagen. Schule, also noch, ja. Jetzt müssen wir zusammenfassen. Jetzt gehst du nach Hamburg mit 15 Jahren ins NLZ-Internat. Das heißt erstmal... Riesenschritt, würde ich sagen, weg von zu Hause, oder?
Ja.
Ja. So, dann nicht nur weg von zu Hause, sondern wahrscheinlich so als Mecklenburger Jung auch wirklich das erste Mal unter vielen verschiedenen Nationalitäten, hast du gerade schon gesagt, was ich glaube ich auch als sehr herausfordernd mir vorstelle. Dann 8-mal die Woche Training. Ein ganz anderer Leistungsdruck wahrscheinlich. Plus, dann bist du in Hamburg zur Schule gegangen?
Ja.
Ja. Also auch nochmal neues Schulumfeld, neue Schulklasse. Ich war mal ein halbes Jahr in Hamburg an der Berufsschule. Das ist einfach was ganz anderes.
Kann man jetzt nicht ganz vergleichen, die Berufsschule.
Nee, aber ich meine, dieses Umfeld dort war ganz anderes als das Schweriner Umfeld, was man so kennt. Das ist ja hier eher, ne, also Schwerin ist dicht an Hamburg, für alle, die Schwerin nicht kennen, aber es ist
eine ganz andere
Welt. Also mehr so Provinzstädtchen, also heile Welt so ein bisschen, und Hamburg ist halt Hamburg. Wie war das für dich? Dann so diese Umstellung in diesen drei Bereichen, also erstmal ganz, ganz andere Trainingsintensivität, dann weg von zu Hause und dann auch nochmal ein neues Schulumfeld, das stelle ich mir schon sehr krass vor, so mit 15 Jahren. Wie war das für dich?
Das Gute war, dass schon zwei aus MV dort gespielt haben. Beide kamen aus Neubrandenburg. Einer ist immer noch mein bester Freund, Florian Striezel. Und die waren zum Glück da, das war schon mal ein kleiner Aufhänger für mich, dass ich jemanden kannte, die haben beide in meiner Mannschaft auch gespielt natürlich. Cool. Und das war wichtig. Man hatte dann natürlich nicht sofort Schule, das war ja das Nächste. So hier mit Mutti und Fadi in Urlaub fahren, nee, Gibt's nicht. 5 Wochen Vorbereitung war dann immer Standard, ne? Da gab's keinen Urlaub.
Stimmt, weil war im Sommer der Wechsel, also oder im Sommer dann der Übergang nachher zu der CA. Ja, okay. Genau.
So, und dann Vorbereitung, dann das Trainingslager, dann waren wir sogar in Amerika zum Turnier. In Chicago waren wir dann da. Einfach mal so.
Ja.
Einfach mal so, dann auch nochmal 2 Wochen dort. Ja, und dann bist du ja nur on Tour. Also. Da denkst du auch gar nicht.
Und sagen, hast gar keine Zeit eigentlich, sich darauf wirklich
zu realisieren. So. Und dann ist es ja auch immer so, wenn du da mal frei hattest, weil wir ja über die Trainingsanzahl, ich meine, in der Vorbereitung hast du ja eh noch immer 2-mal am Tag Training dann, oftmals. Dann waren wir in Norderstedt und ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart, das ist ja so eine riesen Anlage mit 10 Fußballplätzen. Die sind dann vor deinem Internat und nach in den Sommerferien dann irgendwie abends, dann ist da ja auch keiner mehr. Haben uns einen Ballsack genommen und dann
rauf da,
weiter bolzen.
Ja. Ist das dann aber ein Bolzen, oder? Wenn man darauf geht, dann machst du das nicht, ich stelle mir jetzt ein paar Hütchen hin, sondern sagst einfach, jetzt sind wir mal jugendlich und bolzen mal einfach, ja. Oder?
Also da wurde ehrenlos aufs Tor geknallt. Ja,
ohne den vorher und
ohne
so.
Ohne den, ja. Alles. Wenn da was passiert wäre, wir wären alle einen Kopf kürzer gewesen, das sage ich euch. Nee. Ja, manchmal war es aber auch so, dass wir auch ein bisschen was für uns gemacht haben. Also das ganze Internat, Kraftraum, Fußball, Tennisraum, wirklich, da könnte ich jetzt stundenlang von erzählen, was wir alles machen konnten. Und dann gab es halt, also wir haben ja wir waren insgesamt 15 Mann im Internat. Das waren dann, also Son sagt euch ja auch allen was, der war auch damals da. Und wenn von Son der Vater zu Besuch war, dann hatte der Training. Mehrfach am Tag. Also das gehörte sich einfach für ihn so, ne? Und sowas gibt es dann auch, ne? Dass da dann halt immer ordentlich Alarm war, ne?
Aber du bist auf eine normale Schule gegangen. Es gibt keine HSV-spielerspezifische Schule oder.
Partnerschule. Ne? Es ist eine Partnerschule, wo wir dann raufgegangen sind und wo dann auch nochmal 3, 4 Mannschaftskollegen auch drauf waren.
Hat man zu euch hochgeguckt? Also im Sinne von, wenn ihr mit dem normalen Fußvolk, mit den normalen breiten Sportlern und dann geht man wahrscheinlich auch mit einem bisschen Stolz, mit einer HSV-Jacke in die Schule.
Ja, das tut mir auch immer noch leid.
Nee, ich glaube, das ist menschlich.
Ich weiß nicht, ob man hochgeguckt hat. Man hat uns eher nicht so gemocht, weil wir sehr viele Freiheiten hatten.
Ja, okay.
Aber ja, man hat sich schon gefühlt. Ja, natürlich. Ne? Also wer würde das nicht?
Ja. Was auch heißt Freiheiten?
Ja. Wenn da halt mal ein Zettel kam, dass ich zum Spiel muss oder zum Turnier unter die Woche, dann ja.
Dann war das so.
Ja. Da wurde auch gar nicht diskutiert oder sowas. Also da war dann frei.
Im Breitensport erlebt man das ja oft, dass Spieler, die besonders talentiert sind, disziplinarisch nicht so viel Konsequenzen zu befürchten haben, wie Spieler, die jetzt eben nicht so talentiert sind. Beispiel, ein Spieler macht am Wochenende mal alle Tore, ja, und sagt, ich kann aber nur einmal die Woche zum Training kommen, weil einmal die Woche habe ich was anderes vor. Und dann sagt der Trainer, der Breitensporttrainer, ja, ist in Ordnung, Hauptsache du schießt am Wochenende deine Tore. Und dann haben wir dieses Thema, dank Talent brauche ich nicht so viel Disziplin. Beim Profisport habe ich jetzt gedacht, oder hätte ich jetzt gedacht, es ist anders. Jetzt hast du aber vorhin gesagt, nee, da ist es ähnlich. Also Leute, die besonders viel Talent mitbringen, sind sind oft nicht die diszipliniertesten. Und das bedeutet ja aber auch gleichzeitig, dass die Trainer auch im Profibereich da ja sehr schon so breitensportmäßig da drauf sind, da etwas toleranter sind und sagen, ey, okay, der ist halt besonders gut, da drücken wir mal das ein oder andere Auge zu, wenn er nicht so viel Disziplin an den Tag legt. Ist das so oder haben die das einfach nicht mitgekriegt?
Naja, wenn wir jetzt in einem NLZ darüber sprechen, was Disziplin heißt, also das ist nicht so, dass ich dann sage, ich komme heute mal nicht zum Training. Also das gab es halt nicht. Da
Omas 70. hat auch nicht gezählt.
Nein, gar nicht. Also da gab es wirklich kein Frei. Also dann musstest du kommen, wenn du krank warst, dann auch immer mit Abmeldung zum Zeitpunkt X, dass das Training noch umgeplant werden kann und allen drum und dran. Und aber auch nur mit richtiger Begründung. Also wie du sagst, Omas 70. ist da auf jeden Fall Weil das muss ja auch immer sagen, das Problem ist ja dann auch immer so, nicht das, ja, kann man das Problem, also es stehen ganz viele Schlange, dass die dahin wollen. So, und das wird aber, klar, im 15-, 16-Jährigen ist das vielleicht noch nicht ganz so bewusst, ne, aber wenn man das jetzt so reflektiert im Nachgang, die hätten sich sonst wen immer wieder aussuchen können. Hm. Dann sagen sie, willst du vorbeikommen? Ja, klar. Also, was wir an Probespielern da auch hatten und sowas, das ist, und dann wirst du halt ausgetauscht, wenn es nicht läuft, ne?
Ist das, ich habe ja gerne, ich liebe Disziplin, auch im Breitensport und lebe das auch sehr aus, möchte ich sagen. Also ist genau das, was du sagst. Ich mache ja nur die C-Junioren beim Namühle SV und da ist zweimal die Woche nur Training und ich glaube, man kann sich schulisch so strukturieren, dass man diese zweimal die Woche hinkriegt. Ich glaube, man kann es hinkriegen, dass man bis 9 Uhr am Trainingstag sagt, ich kann heute oder ich kann nicht, ich bin krank und komme nicht, um eben das Training auch dementsprechend anzupassen. Ist das gut oder ist es nicht gut? Also ist das was, wo ich mir selber als Trainer Brücken baue im Breitensport oder Hürden aufstelle? War das etwas, was dich mehr genervt hat und mehr vom Fußball weggebracht hat, so diszipliniert sein zu müssen?
Nee, gar nicht. Ich habe es ja jetzt auch einmal als Leistungssportler erlebt und auch als Trainer selber ja auch, wie es ist. Und ich verstehe das komplett. Du sitzt auf Arbeit und hast ein Team oder ein Training geplant mit einer Anzahl von 14 und keine Ahnung, dann sagt einer ab. So um 15 Uhr, um 16 Uhr ist Training. Dann sagt vielleicht noch um 15.30 Uhr nochmal zwei andere ab und deine ganze Planung ist dahin. Mhm. So, und ich finde halt, dann ist es ein gewisses Grundmaß an Disziplin, was da sein muss. Was heißt Disziplin? Also es ist ja eigentlich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wenn Training ist, ist Training. Es ist ja eigentlich eine Verpflichtung, die du hast. Und
auch im Breitensport?
Ja. Also entweder du meldest dich ja da, klar, du meldest dich aus Spaß und Freude an, aber es gibt ja gewisse Regeln. So, und das sind ja jetzt keine schweren Regeln. Und wenn wir jetzt über zweimal Training reden, das sind 3 Stunden in Summe. Mhm. Also für die 3 Stunden, so viel Schule kannst du jetzt auch nicht aufhaben.
Ich glaube, wenn du nicht bereit bist, diese Regeln, diese Disziplin mitzubringen, dann musst du dich eben auf dem Bolzplatz treffen. Ja, dann triffst du dich mit deinen Kumpels und sagst, boah, haben wir heute Bock zu bolzen, alles klar. Dann, aber wenn du dich, und da bin ich ganz bei dir, wenn du dich für einen Verein und dann noch für eine Mannschaftssportart entscheidest, dann bist du dem auch verpflichtet, auch im Breitensport.
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal dem Verein an sich so und dir selber natürlich. Ne? Also bereitet dich ja auch grundsätzlich auch auf alles Weitere vor. Ne? Also es kann ja jetzt auch nicht auf Arbeit sagen, so, nee, ich komme heute mal nicht. Also, das ist ja jetzt auch nicht so. Also ist immer überspitzt gesagt, ne? Kann man ja auch schlecht jetzt vergleichen Arbeit. Aber so der Grundgedanke ist ja der gleiche. Und glaub mir, wenn sie sich nur auf dem Bolzer treffen, die Zeit haben sie ja dann komischerweise auch. Hm. Ne? Und das, oder sie zocken oder keine Ahnung was. Ne? Also die Zeit bleibt ja dann trotzdem immer. Ne? Also es ist, da wären wir wieder beim Ursprung, dass ich zum Hallenturnier fahren musste und mir das angucken musste, weil es war halt einfach eine Verpflichtung, die ich eingegangen bin. Dann ist es halt einfach wichtig. Und auch für die Entwicklung selber ist es wichtig.
Glaubst du wärst deinen Weg so gegangen, wie er passiert ist mit den in der heutigen Zeit, also mit Smartphones, Social Media, mit den Möglichkeiten, die das Leben für junge Leute heute bietet?
Schwierige Frage. Ja. Also ich wäre auf jeden Fall ein anderer Spieler auf jeden Fall geworden, bin ich der Meinung. Gerade weil sich das Spiel ja auch unglaublich verändert hat. So, und aber die Ablenkungen sind natürlich schon enorm. Also, muss man schon sagen.
Oder mehr Disziplin wahrscheinlich, ne?
Ja, es ist ja halt immer, ich sehe das ja auch dann immer nicht am, muss ich auch ganz ehrlich sagen, nicht immer nur an den Spielern an sich oder Spielerinnen. Es sind ja halt auch die Eltern. Hm. Und die machen ja eigentlich die entscheidenden Aussagen. Und wenn es heißt, oh, ich habe keine Lust, und die sagen, ja, dann gut, dann bleib zu Hause. Und ja, ich habe keine Lust, ja gut, dann melde ich dich ab. Ja, ja, okay. Und so läuft es ja immer. Und das ist ja wirklich, das ist ja für mich der Horror, sowas. Mhm. Weil ich eigentlich erwarte, dass man dann sagt so, nee, du hast dir das ausgesucht, du willst ja, also es gibt ja viele, die dann sagen so, ja, hier, du machst Karate, du kannst ja auch so ein Karate, Volleyball und Fußball und das, was du, das machst du jetzt auch. So, da kann ich ja nicht sagen nach 2 Wochen, nee, dann höre ich auf. Finde ich halt nicht richtig, also. Aber vielleicht bin ich auch alleine mit der Meinung.
Nein, ich weiß es nicht. Ich liebe diese Meinung gerade. Ich glaube auch, dass, ich bin grundsätzlich, wenn du mit mir über die Gesellschaft sprechen würdest, glaube ich, verweichlichen wir alle draußen. Und vor allem unsere Generationen an Eltern, also meine und die jetzt noch mehr folgen, sind die, die dafür einen ganz großen Beitrag leisten, nämlich den negativen Beitrag. Eben, oh, ich weiß nicht, ich fühle mich heute irgendwie nicht so ganz, dann bleib hier. Nein, du hast eine Verpflichtung, auch im Breitensport. Geh raus und erleb die Welt, mach Sport oder was auch immer, geh Musikinstrument spielen, aber du hast dich doch was für etwas entschieden, dann zieh es durch, weil eigentlich machen wir das doch auch als Ausgleich zu unserem Stress, den wir in der Schule, auf Arbeit, was auch immer haben, dann, wenn du dich nicht fühlst, dann geh da hin und mach das, was dir gut tut, nämlich Musik oder Fußball oder was auch immer. Und da muss ich, glaube ich, als Elternteil auch einfach den in den Hintern treten und sagen, bewicht dich.
Ja, es ist natürlich auch eine Findungsphase, ne? Also man kann ja nicht immer sagen, okay, Fußball ist jetzt das, was für Keine mich Frage. Ist. Also das ist ja auch immer, und auch gerade, wenn man jetzt sagt, okay, bin ich auch, wenn krank und sowas, ja, dann sind wir auch, aber dieses so, ich habe keine Lust, das stört mich halt. Mhm. Und das finde ich halt nicht in Ordnung. Und ja, da wünsche ich, oder habe ich mir auch als Trainer gewünscht, immer, dass die Eltern da mehr hinterher sind. So, ne? Und dass die da auch wirklich, weil wir Trainer haben ja dann auch am Ende den Stress, weil wir wieder alles umplanen müssen. Und wie oft, ihr bestimmt auch, aber wie oft musste ich überlegen, ey, wen kann ich überhaupt am Wochenende mitnehmen? Also, das, ja. Mhm.
Da müssen wir gleich mal einsteigen, ja, in deine Trainer-Geschichte. Oh, und wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit gucken. Das ist Wahnsinn, wie die Zeit am Rand, wie schnell so 90 Minuten um sind, ne? Das heißt, so, jetzt bist du in Hamburg angekommen, hast dort dann NLZ gespielt. Wie lange?
Bis zur U19. Das ist die A-Jugend, jüngerer Jahrgang, genau.
Und in Hamburg?
In Hamburg, genau.
Also 4 Jahre. 3, 4 Jahre so
irgendwie. Waren 2,5.
2,5 Jahre. Das heißt, du sagst bis zu, das heißt, dann war es vorbei. Warum?
Ich bin nach Dresden gewechselt. Ich bin im Winter gewechselt, ja. Vom HSV nach Dresden.
Genau. Weil?
Keine Perspektive für mich war.
Okay.
Okay, also das ist dann Dynamo Dresden.
Genau, Dynamo Dresden, ja.
Okay.
Ja, keine Perspektive, starke Mannschaft. U19 wurde junger und alter Jahrgang gemischt.
Ja, okay.
Dann war ich verletzt auch mal wieder. Das ist natürlich auch so eine Leidensgeschichte immer gewesen. Und mein damaliger Trainer, Otto Addo, hat dann auch gesagt, so, ja, nee.
Otto Addo war der?
Ja, der war damals Trainer. Dass es dann nicht weitergeht. So, und dann gab es Kontakt nach Dresden und dann...
Wie entsteht so ein Kontakt nach Dresden?
Da war halt auch wieder jemand, den man kennt.
Ah, ja.
Ein Spieler, der auch vorher beim HSV gespielt hat, der hat da gerade gespielt und darüber sind wir dann in Kontakt gekommen. Und dann bin ich im Winter innerhalb von einem Tag dahin gewechselt.
Okay. Bevor wir zu dem Wechsel nochmal oder den Gang nach Dresden kommen, du sagst immer wieder verletzt. Wie müssen wir uns das vorstellen? Also tat dir der Zeh weh oder waren das wirklich schwierige?
Also klar, immer wieder Bänderrisse gehabt. Also meine Knöchel sehr. Also ich glaube, links 7-mal umgeknickt, rechts 8-mal, 9-mal. Dann Patellaspitzensyndrom, was ja auch extrem schmerzhaft war, mit so einer Stoßwellenbehandlung dann gemacht. Es waren immer nur so Kleinigkeiten. Dann kommst du zurück, hast dann Muskelfaserriss, weil du bist wieder nicht dabei, wird zu viel. Das hat sich dann irgendwie so durchgezogen und dann so richtig in Flow ist man da nicht gekommen.
Das heißt, immer wieder... ich sag jetzt mal, kurze Ausfälle, kurz bedeutet ja in so einem Fall auch 6, 7, 8 Wochen wahrscheinlich.
Ja, so Muskelfaser ist, glaube ich, 4, 5 Wochen waren es.
4, 5 Wochen, okay. Ja. Was dich dann auch immer wieder sozusagen im Training auch zurückgeworfen hat.
Genau. Und
dann, hast du keine Spiele gemacht dann?
Nee, also ich habe Spiele gemacht, ja, aber in der A-Jugendzeit dann gar nicht. Dann war ich wieder zurück und dann ja, dann wurde mir das nahegelegt, dass ich dann den Verein verlassen soll.
Aber gab zu keinem Zeitpunkt der Gedanken, ich höre auf damit. Das ist nicht gesund für meinen Körper. Ich muss mich immer wieder aus so einer, auch wenn es nur eine kurze Verletzungspause ist, immer wieder beweisen, immer wieder rausarbeiten. Dafür braucht man auch einen gesunden Kopf.
Ja, gar nicht.
Okay.
Also war wirklich gar nicht überhaupt ein Thema. Also es war natürlich zermürbend und es hat mich auch fertig gemacht, weil ich wollte einfach halt auch wieder Fußball spielen. War halt immer wichtig für mich. Aber an Aufhören habe ich da nicht gedacht.
Dann ging es nach Dresden. Dort dann in die U19 auch.
Genau,
dann.
Ganz kurzes Intermezzo. Das waren nur 4-5 Monate. Da bin ich gar nicht klar gekommen.
Okay.
Also, Dresden, schöne Stadt.
Ja.
Aber mit Sachsen werde ich halt nicht so warm. Ich bin halt Norddeutscher, was soll ich machen? Ja. Also da hatte ich auch, der Trainer hat auch gesagt, wir Norddeutschen sind auch zu weich und wir müssen immer wieder nach Hause. Und dann war das auch ganz schnell erledigt, das Thema da wieder.
Was hast du für Unterschiede zwischen Hamburg, also jetzt ganz explizit zwischen dem Hamburger SV und Dynamo Dresden gesehen? Also, weil du hast ja den Unterschied gesehen, Schwerin, Hamburg war schon was. Ja, da gab es auf einmal Klamotten in Massen, es gab
dreimal Schuhe,
es gab intensiveres Training, es gab gleiche Qualität von Mitspielern, Otto große Ado Stadt. War dein
Trainer und, auf einmal. Ne?
Und dann kommst du nach Dresden und findest da was vor im Vergleich zum HSV?
Ein Internat, wo deutlich mehr Kinder sind, die alle aber aus dem Umkreis Sachsen eigentlich kamen fast. Doppelzimmer, was ja erstmal grundsätzlich für ganz normal ist und auch in Ordnung ist, dass man sowas hat.
Beim HSV hattest du ein Einzelzimmer?
Ja.
Okay.
Also das Einzelzimmer mit Bad, mit Kühlschrank, mit allem, mit Balkon und Tier hast du nicht gesehen. Und
auch geil.
Ja. Und da war es dann halt alles ein bisschen rudimentär, sag ich mal. Ne? Da am Messegelände ist das ja in Dresden da. Und ja, da war es dann halt auch erstmal eine Umgewöhnung, dann innerhalb von einem Tag dahin zu wechseln, war sowieso ein bisschen schwierig für mich, erstmal alle Freunde, die ich da gewonnen habe, in den 2,5 Jahren einfach so mal wegzulassen. Deswegen hat es, glaube ich, da auch erstmal nicht funktioniert dann. Und rein sportlich war natürlich der Ehrgeiz auch bei allen hoch da. Mhm. Definitiv. Also das ganz klar. Ja.
Ich hatte gerade eine Frage, die habe ich schon
wieder. Also das ist gut, dass wir das ansprechen, weil darüber habe ich noch nie nachgedacht. So. Aber klar, also beim HSV im NLZ hast du ein Einzelzimmer. Das heißt, zwischen den Trainingseinheiten kannst du halt dein Ding machen dann da. Und bei Dresden hast du dann ein Doppelzimmer. Weiß man, wie das woanders ist? Bei St. Pauli, Rostock und Co.?
Ich frage mich eher, was das bessere Modell ist. Also wahrscheinlich wirst du wieder sagen, es kommt auf den Menschen an.
Ich würde sagen Einzelzimmer.
Aber ich persönlich finde, das ist in der Summe too much. Also wir sprechen von 15-jährigen Kindern, die einen Vertrag kriegen. Teilweise, wenn du jetzt bei Social Media guckst, haben die schon Ausrüsterverträge mit Nike und Co. Hm. Oder Ulsport und Co. Also, ich finde, das ist too much. Und vor allem, wenn wir darüber reden, dass diese kommenden Fußballprofis vertätschelt werden bis zum geht nicht mehr, dann bin ich eher der Fan und sage, mach's rudimentär. Die müssen sich das auch erstmal erarbeiten. Was hast du denn geschafft, außer dass du ein guter Fußballer, vielleicht ein disziplinierter Fußballer bist? Warum musst du als 15-Jähriger so vertätschelt werden? Kämpf doch für das, was du erreichen möchtest, nämlich die Spitze. Welchen Anreiz hast du denn, wenn du als 15-Jähriger schon Einzelzimmer hast, musst du dir um nichts kümmern, hast 3 Paar Schuhe, wenn die kaputt sind, kriegst du ein neues Paar. Welchen Anreiz hast du, deinen Traum weiterzujagen, wirklich bis nach oben?
Da können wir ja gleich mal fragen.
Yeah.
Ja, also würdest du sagen, hat dich das eher gebremst oder hat dich das eher gepusht?
Also, um nichts kümmern stimmt da jetzt auch nicht. Ne? Also muss ich ja auch sagen, also klar, ich kriege alles, ich habe ein Einzelzimmer gehabt und aber hier Wäsche waschen und sowas, das hat keiner für mich gemacht.
Okay.
Also mit 15, dann ja, da kam Mama noch ein, zwei Mal. hat gezeigt, wo kommt das Waschmittel rein und dann war das halt alleine Trainingssachen und sowas, hat keiner für dich gewaschen und wir hatten unsere Kleiderordnung, dann musste das halt sauber sein zum Training. Ne? Also es war ja auch immer dann.
Und Essen und sowas?
War Essen das? Wurde in den Kühlschrank gelegt, ja, beim HSV damals. Okay. Also das konnten wir uns nehmen. Schmieren mussten wir uns selber. Aber das war in Dresden auch so. Da war das alles gleich. Ich glaube, was man als erstes kennenlernt, ist erstmal immer besser. Natürlich, ja, ich glaube, auch bei anderen Bundesligisten wird es ähnlich so gewesen sein oder ist es ähnlich so. Beides hat seine Daseinsberechtigung. Mich hat es jetzt nicht, also es war schön, das zu haben, aber man denkt da mit 15 nicht drüber nach, sondern man akzeptiert es einfach so. Und ich habe es dann natürlich auch ein bisschen als Standard genommen und was vielleicht dann nicht so gut war, aber wäre ich als erstes in Dresden gewesen und hätte dann Doppelzimmer gehabt und dann wäre das auch vollkommen in Ordnung gewesen. Mhm. Also, das passt schon.
Und dann gab es den Punkt in Dresden, wo du sagst, das funktioniert dir nicht.
Genau. Da war ich das erste Mal so richtig down und dann, da haben wir dann auch die Reißleine gezogen, aber mein Vater hat dann auch gesagt, so, nee, dann lösen wir hier den Vertrag auf. Und dann hatte ich Glück über einen Bekannten dann ein Probetraining beim FC Hansa dann bekommen, wo ich mich dann vorgestellt habe. Und das hat dann funktioniert.
Für die
U19 letztes Jahr, genau. Mhm. Genau. Ja, und dann bin ich nach Rostock gegangen. Von Einzelzimmer zu Doppelzimmer zu erste eigene Wohnung.
Ah, okay.
Aber WG natürlich, ne? Ja. Aber ja.
Und hast du das als Rückschritt empfunden? Weil vom Prinzip halten wir ja fest, HSV hat nicht geklappt aus verschiedenen Gründen, Dresden hat nicht geklappt aus verschiedenen Gründen. Jetzt geht's nur nach Rostock, nur mache ich mal in Anführungszeichen, wieder nah an die Heimat. Umgekehrt wär der Weg gewesen, wo man sagt, okay, über Hansa zum HSV, zur Nationalmannschaft ist wahrscheinlich der ist, den die meisten gehen in dieser, was heißt die meisten, aber was der logischere Weg ist, anstatt gleich den großen Step, das ist das, was wir gerade mit Spielern aus deiner Jugend haben. Wie hat es sich angefühlt? Wieder irgendwie doch zu Hause zu sein, bei vielleicht auch auf alte Kumpels zu treffen aus Eintracht-Zeiten, weil die immer noch beim FC Hansa sind oder so.
Gar nicht schlecht, sag ich mal. Also man kannte die Leute schon durch die Auswahlmaßnahmen früher. Und ich war einfach froh, wieder auch ein bisschen Ruhe zu haben, Fußball spielen zu können. Und es hat in dem Jahr da ja auch super funktioniert. Also das muss man auch sagen. Das war mit Abstand das beste Jugendjahr für mich im NLZ, sag ich mal. Und da war ich einfach froh, dass ich wieder gespielt habe.
Kommt am Ende immer darauf an, dass du nur kicken willst. Am Ende wollen wir alle nur kicken.
Ja, klar. Und du brauchst halt aber auch, weiß nicht, ob das vielleicht schon mal in irgendeiner der kommenden Folgen schon mal Thema war, aber du brauchst halt auch einen Trainer, der auf dich setzt. Und wenn du den nicht hast, dann ist es halt ganz schnell vorbei. Und wenn du das Vertrauen aber hast, dann spielst du auch ganz anders. Also das ist definitiv so.
Und ich glaube, das ist völlig egal, ob im Breitensport oder im Profisport. Überall dasselbe.
Ja, also wie du vorhin meintest, so, dass die Disziplin oder dass da freie Hand gelassen wird. Also ich glaube, das ist halt immer eine Frage, wie der Trainer zu dir steht. Also deswegen bin ich auch eigentlich immer ein Freund davon, dass die Trainer in ihren Altersklassen bleiben. Also dass die U14-Trainer, U15-Trainer, U16, so müssen sich die Jungs jedes Jahr wieder neu beweisen. Mhm. Ne, und können sich nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen, weil Karten werden neu gemischt. Für den einen ist es Anreiz, der andere findet es doof, aber am Ende zählt dann die Leistung.
Ne? Wäre auch für den gesamten Sport besser, ne? Weil dann hättest du Spezialisten in jedem Jugendbereich. Aber es ist halt für die meisten Vereine gar nicht darstellbar, weil 70% der breiten Sporttrainerinnen und Trainer Väter sind von ja, ihren Kindern, ne?
Klar.
So, und, okay. Aber für die Entwicklung wäre es viel, viel besser. Du hast einen Spezialisten für die F-Jugend, einen Spezialisten für die E-Jugend, für die D und so weiter und so fort. Und für die Spieler ist es dann natürlich auch super, weil ja, der eine Trainer sieht dich nicht, ja. Und dann hast du in der E-Jugend vielleicht nicht ganz so viel Freude. Dann kommst du in die D-Jugend und da ist ein ganz anderer Trainer und der sieht dich auf einmal. Ja, und das, ja, ist.
Aber kann auch andersrum sein.
Kann auch andersrum sein,
dass genau. Du in der E der Überflieger warst, weil du einen Trainer hattest, der dich supportet hat und in der D bist du auf einmal gar nicht mehr gesehen. Also
ja, geht ja beide. Da musst du dich halt neu beweisen dann, ne? Genau. So, aber dieser Punkt ist, glaube ich, schon wichtig. Und deswegen ist es, glaube ich, auch nicht von Nachteil, wenn du viele Trainer hast. Ja, also auch ihr seid jetzt zu viert gerade bei euch in der C-Jugend. Ich sehe es bei meinem Sohn, die sind dort auch zu viert mit der G, ja, mit der G-Jugend gerade aktuell. Und dadurch ist viel mehr Fokus auf kleine, also ne, auf die Kinder da. Und es werden halt viele Sachen gesehen, die einer alleine gar nicht sehen kann, ne, wenn da irgendwie 20 People rumlaufen. So.
Kannst halt auch viel individueller trainieren, genau, aber darüber genau. Müssen wir, glaube ich, nicht reden.
Ja, so. Aber dieser Schritt dann von Dresden nach Rostock ist dann insoweit sehr gut für dich gewesen, weil du sagst, okay, da war ein Trainer, der hat dir dann das Vertrauen geschenkt.
Genau.
Genau. Und dann hattest du all diese Dinge, die vorher vielleicht nicht so gut gelaufen sind, sind dann besser gelaufen. Wie war das mit den Verletzungen dann? Hat das dann auch aufgehört sozusagen? Also
in dem Jahr komischerweise schon.
Ja.
Also da lief es sehr gut. Also da war ich durchgehend im Spielbetrieb.
Wer war dein Trainer da?
Roland Groß.
Ja, okay. Alles klar. Und, das steht für der Vater von Toni Groß. Toni
Groß, okay.
Für die Unwissenden.
Der hat halt auf mich gesetzt. Der hat mich dahin geholt. Bei dem habe ich die Chance bekommen. Ich habe auch nicht im ersten Spiel gleich getroffen oder sonst was. Also der hat mir dann halt auch die Möglichkeiten gegeben. Und da hatte ich immer ein gutes Gefühl. Klar gab es auch Tage, wo er nicht so zufrieden war mit mir, so wie mit jedem anderen auch. Und wir hatten da halt eine brutale Mannschaft einfach. Also das muss man halt auch sagen. Nicht mal so krass von der Qualität her, sondern einfach dieses Gefüge war sehr gut damals. Und dementsprechend war es ein gutes letztes Jugendjahr, was bis zur Vize-Deutschen Meisterschaft damals gereicht hat.
Geil.
Und ja.
Würdest du sagen, weil du sagst, ihr wart jetzt nicht ich mach's mal ganz platt, nicht die besten Kicker, aber ihr wart eine verschworene Gemeinschaft, ihr wart vielleicht mental auch besser als manche Gegner. Ich gebe meinen Jungs, die, wie gesagt, auch nicht die besten Kicker sind, das wissen sie aber, eine mentale Dreckstruppe, das muss man ganz ehrlich sagen, gebe ich immer wieder mit auf den Weg, dass ich glaube, in den meisten Fällen schlägt Mentalität auch Qualität.
Ja, also nicht in den meisten Fällen, aber also ich sag mal so, wir haben, wie ich ja gerade meine, wir sind bis ins Finale gekommen, wir haben dreimal gegen Wolfsburg gespielt, zweimal in der regulären Saison und dann halt im Finale, wir haben dreimal verloren, so zweimal sehr deutlich und das letzte Spiel war halt dann wirklich das, was so knapp war, wie es nur ging. Und mental, waren mental auch stark. Wir waren halt nur ein bisschen galliger. So, das, aber auch nur in diesem einen Spiel. Und das hat ja trotzdem nicht gereicht. Also es muss schon alles dann zusammenpassen. Ne? Qualität hast du, ich meine gut, jetzt übertrieben, Wolfsburg hatte damals Julian Brandt, Maximilian Arnold und sowas in der Mannschaft.
Geht schlechter?
Ja, geht schlechter. Da waren noch einige andere, die dann auch den Schritt im Profibereich gemacht haben. Und da bist du ja nachher in so einer Dichte dann auch, ne, wo dann auch Kleinigkeiten den Ausschlag machen. Ne? Und da sind wir ganz gut gefahren mit unserer Mentalität, mit unserem Kampfgeist. Aber am Ende hat sich trotzdem immer die Qualität dann doch durchgesetzt. Ne? Also das muss man dann auch ja so ernsthaft oder so ehrlich sagen, meine ich.
Ne? Geil, dann hast du gegen Julian Brandt gespielt.
Ja, leider.
War das einer, bei dem man dann in deinem Alter damals gesagt hat, okay, der ist nochmal ein Regal über allen anderen, auch Maxi Arnold, ja, der warum auch immer es nie wirklich zum Nationalspieler geschafft hat, der aber seit, weiß nicht, 15 Jahren konstant beim VfL abliefert eigentlich. Aber hat man das damals dann auch gemerkt, also, oh, da sind nochmal 1, 2, 3, ja, die sind ein anderes Regal.
Ja, Julian Brandt war brutal. Der ist ja 2 Jahre jünger gewesen. Der hätte ja noch B-Jugend spielen können. Der hat da mitgespielt, der hat uns alle auseinandergenommen. Maxi Arnold hat zu dem Zeitpunkt schon Bundesliga gespielt, der wurde dann fürs Finale halt runtergezogen. Ne? Also das war, aber die waren halt dann, die waren gut und wir haben sie aber trotzdem am Rande der Niederlage gehabt. So muss man das auch ehrlicherweise sagen. Aber du hast da, das meine ich ja, wir hatten ja vorhin das Thema, einer von 8 hat es geschafft hier aus Schwerin. Und wenn ich jetzt so sehe, klar, da haben jetzt 2 in der Mannschaft gespielt, dann beim HSV im Internat hatte ich auch viele, die es dann geschafft haben. Aber mir hat mal der Internatsleiter gesagt, da war ich verletzt beim HSV, der hat mich dann wieder zum Internat gefahren, der hat gesagt, spielen irgendwie 6 Millionen Kinder oder 6 Millionen Leute Fußball in Deutschland. Wer sagt dir, dass du der eine bist, der das schafft? Dann hat es das erste Mal so richtig gerattert bei mir, ne, was du vielleicht investieren musst. Hm. Und ich kann jetzt im Nachgang sagen, das war trotzdem bei weitem nicht genug, was ich gemacht habe. Hm. Und das ist halt, so ehrlich muss man sein. Ja.
Dann stelle ich genau an diesem Punkt nochmal die Frage, bereust du es manchmal, nicht mehr getan zu haben?
Ja, definitiv. Ich bereue auch manche Situationen, die ich hätte anders machen können. Hm. Auf der anderen Seite habe ich auch schon reflektiert und habe mich auch selber gefragt, wollte ich überhaupt Profi werden? Weil die Frage, die kam zwar nie auf bei mir, aber ich sage es immer so, ich habe letztens gerade noch ein Foto gefunden von Flo, von meinem Kumpel, der hat im Internat sein ganzes Klo voll gekleistert mit, ich werde Welttorhüter hier und keine Ahnung und bester Torwart und Nationalmannschaft. Ich hatte sowas nicht. Also, ich bin gerne ins Stadion gegangen. Ich hätte mich auch gefreut vor den Spielen, aber ich hatte irgendwie nie diesen, dass ich, es gibt ja Leute, die sagen so, ja, ich will unbedingt Profi werden. Erstmal weiß ich nicht, ob ich das mit 13 oder 14 schon sagen kann, ob das so, oder ob mir das einfach im Mund gelegt wird, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Aber so richtig.
Ja, also das ist in so einem Nebensatz, ne? Aber dieses in den Mund gelegt. Also oft sind ja Eltern dann der Antrieb, oh, du bist ja der beste Fußballer deiner Mannschaft und du wirst es zum Profi schaffen. Das ist ja meistens der Antrieb von den Kindern, die gar nicht wissen, was gebe ich dafür auf? Du hast gesagt, wenn wir es ganz nüchtern betrachten, war deine Jugendzeit nicht im Club und nicht mit Mädels. Ey, lass das jetzt so, lass das so unkommentiert. Sondern war auf dem Sportplatz.
Der Großteil, ja. Na, ich hatte ja trotzdem Sozialleben, okay, also so ist es nicht. Okay, aber
da bin ich jetzt fies und sage, die, die es nach ganz oben schaffen, haben wahrscheinlich gar kein Sozialleben in der Zeit, oder?
Nein, stimmt auch nicht.
Stimmt auch nicht. Mhm. Okay, krass.
Da sind wir ja wieder beim Thema Disziplin.
Mhm.
Weil das kann man auch nicht pauschalisieren. Ne? Yeah. Das ist halt auch, da gibt es ja genug Beispiele, ne? Mit dem Boatengs und sowas, yeah, der Welt. Ne? Also das ist ja halt einfach so.
Mhm. Ich glaube, wenn du Talent und Disziplin zu 100% zusammenbringst, ja, dann bist du halt Cristiano Ronaldo oder so. Oder?
Also der, ich glaube, halt, dann brauchst du auch noch.
Da glaube ich auch nicht, dass
da, das so, da brauchst klappt, du auch wieder den richtigen Trainer, der auf, genau, dich setzt. Du musst zur richtigen Zeit am richtigen. Ich glaube, also,
ich hätte so diszipliniert und talentiert sein können. Keine Ahnung. Also, wenn du diesen einen. Also, es entscheidet ja immer nur der eine an der Seitenlinie, ob du spielst.
Mhm.
So, klar, ich kann alles geben dafür. Ich kann alles machen. Aber du bist trotzdem auf externe Faktoren immer wieder, sag ich mal, fällt mir das Wort nicht ein, aber du
angewiesen,
du, ja, angewiesen, ja, genau. Mhm. Du brauchst diese. Ne? Und ich glaube, dadurch sind ganz viele auch in diesem Geschäft gelandet. Also wahrscheinlich wird es keiner zugeben, weil er wird sagen, ich war immer so gut, aber wenn Trainer XY nicht auf dich gesetzt hätte, dann wärst du vielleicht gar nicht da gelandet, wo du bist. Und das sollte man immer wieder sich zu Gemüte führen, weil nur Disziplin, Talent, klar, das ist der ausschlaggebende Grund, aber du brauchst trotzdem immer noch ein bisschen Glück.
Guck dir die Thomas Müller und so weiter an, wo dann ein Hermann Gerland sagt, so, oder?
Oder Klose oder sowas.
Genau. Ja.
Gestern gerade komischerweise das Sommermärchen uns angeguckt, ja, und da hatten wir auch das Thema Klose, der mit 20 oder was ich da bei Kaiserslautern irgendwie gesichtet.
Aus dem Nichts.
Ja, und jetzt ist er WM-Rekordtorschütze. Genau. Ne? Also.
Wie war das denn für dich später als Trainer? Also erstmal, du hast dann selber auch Fußballtrainer gemacht noch?
Genau.
Ja. Wie war das denn für dich? Also du hast ja die Erfahrung gehabt als Spieler, dass es so laufen kann mit dem Trainer und auch so laufen kann mit dem Trainer, also gut wie auch schlecht. Wie hast du es dann gehandhabt, dass das für deine Spieler anders läuft?
Gar nicht. Also ich bin sehr, sehr leistungsorientiert, weil das.
Was hast du trainiert, nur um die Zuschauer da einmal, also warst du dann im Kinderbereich, im Männerbereich, ja, Breitensport? Nicht
eigentlich im Juniorenbereich B- und A-Jugend beim MSV Pampo. Dann einmal kurz vor Corona oder zur Corona-Zeit die U23 in Pampo und dann bin ich zum FCM gegangen, hatte da die U17 Regionalliga dann übernommen. Mhm. Genau.
Leistungsanspruch.
Ja.
Absolut.
Und davon bin ich halt auch nicht abgewichen. Und aber auch da, wenn du dann erstmal so einen Werdegang hattest, bin ich auch ehrlich, den du so miterlebt hast, wie das dann läuft, was Verzicht und allen drum und dran bedeutet. Klar hat jeder mal, wie gesagt, sein Sozialleben und trifft seine Freunde trotzdem. Aber wenn Training war, war Training. Und das ist dann alles immer ein bisschen zu kurz gekommen hier. Und das ist natürlich dann auch, wo man selber dann sagt, so, da geht eigentlich viel mehr noch.
Da höre ich was ganz Wichtiges raus. Wir haben auch hier ein Rückspiel, was notwendig ist. Weil wir haben jetzt wirklich mal so richtig reingezoomt in diesen ganzen Bereich. Wie ist es so als Schweriner Spieler, ja, zu einem NLZ zu gehen, zum HSV zu gehen, zu deinem Traumverein zu gehen. Und danach ging ja auch nochmal so ein Trainerding los. Also diese Journey als Trainer, auch für unsere Mecklenburger Trainer hier, bestimmt nochmal eine ganz, ganz interessante Folge, wo man wirklich viele Geschichten wahrscheinlich noch erzählen kann. für eine zweite, für ein Rückspiel sozusagen. 90 Minuten haben wir gleich durch.
Du bist immer so ein Zeitjunkie. Der so, das sind 90 Minuten um, jetzt müssen wir aufhören. Was mache ich mit meinen 37 Fragen im Kopf? Moment.
Es gibt ja in jedem Fußballspiel auch die Möglichkeit, eine Verlängerung zu spielen. Ja, das machen wir jetzt, wie lange die auch immer geht. Aber weil da sind nochmal so viele neue große Themen drin, die man bestimmt nochmal in einer weiteren Folge besprechen kann, weil das ist dann nachher nochmal diese Trainerperspektive. Ja, also wirklich, wie war diese einzelne Station dann für dich? Aber jetzt bist du bei Hansa Rostock in der U19. Ein Jahr.
Vize-deutscher Meister.
Vize-deutscher Meister. Hast gegen Julian Brandt gespielt. Dein Trainer war der Vater von Toni Kroos.
Der auch noch ein Fürsprecher für dich war, wenn ich das richtig verstanden habe. Zumindest einer der...
Zumindest meiner Meinung nach, ob das wirklich
war, weiß ich nicht. Ich frage ihn nachher mal.
Wie ging es dann weiter? Wie lange ging das da und wann hörte das auf?
Naja, also dann war dieses Finale und dann waren vorher schon, also dann gab es Probetrainings auch für mich, weil so in die erste Mannschaft, klar, man stand so ein bisschen auf dem Zettel durchs Finale und hatte da so ein Training auch noch damals mit Andreas Bergmann, glaube ich, war Trainer. Hätte auch zu Magdeburg, wie gesagt, gehen können damals, da aber habe mich dann dafür entschieden, in Rostock zu bleiben und dann bin ich in die U23 gegangen, in die Oberliga, ja, und die haben einen Stürmer geholt und der musste spielen, weil der geholt wurde, der hat seine Chancen bekommen, irgendwann hat er sie genutzt und ich saß auf der Bank und dann war das so. Und ich konnte mich nicht durchsetzen. Und deswegen, das meinte ich ja auch anfangs schon, wenn du dann in den Herrenbereich kommst, da trennt sich das Ganze dann. Und Oberliga ist auch eine ekelhafte Liga. Also das
ja,
ist
die
auch,
hier ist ja, ja das auch ist kein
ja,
Mensch.
So, das ne? ist ja die und dann fährst du alle zwei Wochen nach Berlin und dann spielst du da, damals war noch BFC Dynamo und sowas da ja auch noch drin. Spielst da gegen so einen 2-Meter-Hühn und ich mit meinen 1,80. Bin ich halt durch die Gegend geflogen. Mhm. Also hat dann halt körperlich nicht mehr gereicht.
Das heißt, Oberliga, um da einmal das Fragezeichen zu schließen für alle, die jetzt zuhören, ich habe das mal angeguckt, so als Neutrainer so. Und da habe ich ja gesehen, gibt es Dynamo Schwerin, die da spielen und sonst...
Anker Wismar, glaube ich, ist da aktuell drin. Ne?
Genau, oh. Anker Wismar und sonst habe ich irgendwie fast nur Berliner Mannschaften.
Ja. Siedenburg im Team ist, so, ja. ist noch drin.
Stimmt, ja, aber sonst ist da nur Berlin eigentlich.
Okay,
ja.
Und dann fährt man halt immer
alle zwei Wochen
nach Berlin.
So, okay. Und aus dieser, Drecksliga rauszukommen, ist halt auch brutal. Ne? Also ich glaube, alle, die es aus Schwerin in den letzten Jahren geschafft haben, egal ob FCM, Pampo, Dynamo, hätten gerne dieses eine Jahr irgendwie durchmarschieren und hoch und rein in die Regionalliga. Keine Chance.
Rostock FC war ja auch kurz davor.
Rostock Greifswald vor zwei Jahren,
ja,
glaube ich. Ne?
Aber ja, ist eine ekelhafte Liga, die keinen Spaß macht. Und ich sag mal so, für mich war dann zu dem Zeitpunkt auch einfach, wenn du dann aus dem Jahr Stammspieler dann dahin kommst und dann auf einmal nicht mehr spielst, erstmal wieder komplett umgewöhnt, dann ja, dann läuft auch alles nicht mehr so. Dann bin ich auch so ein totaler Kopfmensch gewesen, der dann sich gefragt, warum und ja, so ist das dann im Sande verlaufen. Dann war die Hüfte kaputt nachher am Ende dann und ja, so ist das dann ausgelaufen alles.
Das heißt, nach einem Jahr Oberliga war dann für dich die Reißleine, war's mit Fußball?
Kein Vertrag mehr bekommen, verletzt gewesen, operiert worden an der Hüfte, keinen Vertrag mehr bekommen und dann.
Bricht dann eine Welt zusammen? Also jetzt mal, oder ist das auch vielleicht ein Stück Erleichterung?
Nach dem Jahr war es ja wieder Erleichterung dann, klar. Ich glaube. Das ist auch schwierig. Du bist dann halt zu Hause, das kann ich aber auch schon mal sagen hier, wegen zwei, dreimal Training, dann bin ich ja zu Pampo gegangen, hatte ich zwei, dreimal Training, dann wusste ich halt gar nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Mhm. Weil du bist ja eigentlich mehr gewohnt. Ne? Aber da sind wir wieder beim Thema, bricht eine Welt zusammen. Ja, natürlich hat man noch andere Probetrainings gehabt, das hat alles nicht funktioniert und jetzt im Nachgang, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her, bin ich eigentlich ganz froh, dass es nicht so gekommen ist. Also klar, es wäre schön gewesen, wenn, aber ich habe mich selber gefragt, ob ich überhaupt der Typ dafür gewesen wäre, der das dann durchgestanden hätte. Auch diesen medialen Druck und allen drum und dran, was dazugehört, performen zu müssen, glaube ich nämlich nicht.
Dann geht es nämlich eigentlich erst los. Ne? Du hast dich jahrelang gequält und der eigentliche Druck und die eigentliche Performance muss dann eigentlich erst kommen, wenn du es geschafft hast nach oben.
Ja, und wenn du es dann schaffst, ne, dann ist es ja auch toll.
Ja, ja.
Ne? Also das ist ja dann auch super. Also wenn ich dann Flo sehe, der halt mit wen aufsteigt in die zweite Liga vor zwei Jahren oder so. Und dann in Berlin im Olympiastadion spielen, ich gucke zu und die gewinnen 1-0 in der 92. Ja, geil. Ne? Mhm. das ist ja, das macht Fußball ja aus. Aber dass sie halt im selben Jahr auch wieder absteigen und dann wieder nur auf den Deckel kriegen und alles und so. Und da weiß ich halt nicht, wär ich der Typ dafür. Und bis er überhaupt Stammtorhüter geworden ist, das war ja auch nochmal eine Zeit. Und habe ich mit ihm auch drüber geredet. Und meinte ich auch zu ihm, ich glaube nicht, dass ich derjenige gewesen wäre, der das durchgehalten hätte. Sehe ich mich nicht.
Pampo hat damals, als du von Rostock gekommen bist, auch Oberliga gespielt, glaube ich. War das
nicht? Nee,
das war noch Verbandsliga. Und bist dann mit denen auch aufgestiegen? Oder ich
die haben das dann irgendwann, da war ich schon A-Jugendtrainer. Die sind aufgestiegen in die Oberliga, da war ich A-Jugendtrainer bei Pampo und da sind wir mit der A-Jugend Verbandsligameister in MV geworden. Stimmt. War ein schönes Jahr.
Ja. Ich weiß, damals, als es hieß, Mo wechselt von Rostock nach Pampo, das war hier schon nochmal so ein Aufsehen, würde ich behaupten. Also,
Gott.
Hier passiert nichts.
Ja, ja.
So, und Pampo war da eher so der aufsteigende Ast im Schweriner Fußball, muss man ja sagen. So, der FCM war so in der Findungsphase meines Erachtens. Dynamo spielte gar keine Rolle, würde ich behaupten. SSC auch nicht. Und dann war Pampo schon so, dass man immer von Schwerin so an den Vorort geschielt hat. Guck mal, wie gut die das da machen. Und dann holen die sich noch so einen Vize-deutschen Meister U19. Das war schon so, dass das, oh, guck, was da passiert.
Ja, das ging ja auch dann einige Jahre gut und es war auch da eine tolle Gemeinschaft auf jeden Fall. Also Papa hat seine Dauerkarte immer noch in Pampo auf der Tribüne.
Ich wollte sagen, die Truppe, die ihr da zusammen hattet, war ja auch geisteskrank geil. Also auch vor allem neben dem Platz, oder?
Ja, da waren einige Chaot dabei. Ja, ja.
Aber geil, und trotzdem haben sie abgeliefert auf dem Platz. Und
definitiv. Ne? Also es hat schon Spaß gemacht, ja. Genau. Das war auf jeden Fall eine coole Zeit, werde ich auch auf jeden Fall, oder möchte ich auch nicht missen, ne, diese Zeit. Also das war schon nicht schlecht. Auch wenn es da sportlich auch nicht mehr dann so lief, weil du ja auf einmal, wie du sagst, ja derjenige bist und dann, da kommst du ja jetzt auch nicht mehr so an deine Leistung ran. Also auch ehrlich.
Schraubt man auch im Kopf zurück, was Disziplin, Selbstmotivation und so angeht, weil man ja jetzt nur in die Verbandsliga wechselt?
Klar.
Ja. Trainer war Ronny damals schon? Nee.
Nee, Arne Dankert war damals. Arne war Trainer und das war mit Verbandsliga-Männer nochmal was ganz anderes. Ne? Also, da dauert auch mal so eine Rückfahrt aus Torgelow oder Ückermünde.
Zwei Stationen länger.
Ja, da war auch nochmal ein bisschen länger.
Wir wollten doch nochmal eine Pause machen hier.
Ja, wir müssen nochmal raus hier. Ja. Nein, also da lief das dann alles so aus. War das auch in Ordnung. Also wie gesagt, ich bin am Ende total zufrieden und es hätte anders laufen können und oftmals durchgegangen im Kopf, was wäre, wenn, aber ja.
Hast deinen Frieden mit dem Fußball gemacht? Wie ist dein Standing heute zum Fußball? Also, weißt du, wer dieses Jahr deutscher Meister wird, ohne es raten zu müssen?
Ja,
oder?
Das kriege ich noch mit.
Ja? Aber weißt du, dass der HSV die Klasse nicht halten wird? Nein.
Also, ich verfolge es auf jeden Fall noch. Ich bin es aber auch leid, irgendwie 100 Euro auszugeben, damit ich mir Bundesliga angucken kann. Also, oder Champions League oder so. Ich war jetzt genervt, dass ich das Rückspiel Bayern Real nicht gucken konnte oder PSG und sowas, ne? Also, dass dann sowas immer nicht geht. Da gucke ich dann schon. Ich gucke auch gerne Fußball so mal. Aber ich setze mich jetzt nicht 15:30 am Samstag hin und gucke Konferenz.
Was war der letzte Spieler, den du in der Bundesliga gesehen hast, wo du gesagt hast, das hätte ich auch sein können? Also, das Ding, das, was der da performt, das kriege ich auch hin.
In der Bundesliga gar keine.
Okay. Vielleicht auch zweite oder bei Hansa.
Du hast ja immer so ein paar Spieler, wo du denkst, so der ist jetzt hier, hätte ich nicht gedacht. Ja. Aber die sind ja nicht, also klar, wir haben ja den Faktor Glück schon mal genannt, aber um den erstmal zu bekommen, musst du ja erstmal gut genug sein, um da in dieses Roster mit reinzurutschen. Ne? Und jeder, der da spielt, hat sich's auch verdient.
Hm.
So. Und kannst ja mal an der Hand zusammenziehen, wie viele in der Bundesliga oder zweiten Liga spielen. Das sind jetzt nicht ganz so viele, ne? Und wenn du dann siehst, wie viele Kinder hier auch in Schwerin sind, ne? So als Beispiel, das da reinzuschaffen.
Das hat sich's verdient. Ist grundsätzlich richtig. Ich mache nur gerade die Erfahrung, dass man, so leid es mir tut, Spieler von uns abwirbt. Mit der Maßgabe, und dann spielst du auch automatisch Landesauswahl. Das ist für mich eben dann weit weg vom Verdienen, sondern das ist einen 13-Jährigen irgendwie zu betüdeln, dass der den Verein wechselt, weil der vielleicht gerade gut ist oder etwas größer als alle anderen und so.
Hm.
Das mag bei der Bundesliga, es sagt keiner, komm, wechsel zu uns nach Heidenheim und du spielst, klar spielst du in der Bundesliga aktuell, Aber würde ja auch keiner auf die Idee kommen und sagen, wechsel nach Heidenheim und ich rufe dann Julian an und du fährst mit zur WM. Das funktioniert ja auch nicht.
Ja. Also ich sag mal so, das können sie ja sagen. Am Ende gibt es ja immer noch, und da sind wir auch wieder bei dem, die entscheidenden Leute sind ja im Hintergrund, beziehungsweise auch der Junge selber. Wenn der das will, dann feel free, los, dann versuch dein Glück.
Ja.
Ich finde auch sowieso, und da gibt es ja die wildesten Geschichten, was passiert, wenn man jetzt einen Spieler haben will und der soll zu mir jetzt wechseln oder so. Und dass sich Trainer natürlich, klar, die Mannschaft fällt auseinander, dass er nicht querstellt, aber am Ende denke ich mir immer so, versuch es. Du kannst da jetzt dein Bestmögliches versuchen und selbst wenn du es da nicht schaffst, ja hier, Tür ist offen, komm immer wieder zurück, aber mach die Erfahrung. Und das finde ich immer ganz wichtig. Lass die Kinder die Erfahrung machen, auch beim höherklassigen Verein, auch wenn das jetzt hier nicht viele Klassen sind, aber lass ihn die Erfahrung machen und am Ende schafft er es oder er ist im Winter wieder zurück. Oder er ist vorher wieder zurück, ja, aber dann kann er wenigstens sagen, er hat es versucht. Ich glaube, das ist halt auch immer ganz wichtig.
Was war dein Eindruck, wie viel Politik wird hinten rum gemacht in den Vereinen, zwischen den Vereinen? Wie viel Vitamin B ist notwendig? Wie sauber ist das Geschäft im Nachwuchsbereich? Das ist natürlich jetzt schon ein paar Jahre her bei dir, aber so rückblickend gibt es da was, wo du sagst, da sind Situationen, also ich will da gar nicht, nee, ich habe gelernt, man soll eine Antwort nicht vorgeben, wie man sie erwartet, aber die Frage ist, wie viel Politik passiert außerhalb des Sportplatzes?
Wahrscheinlich zu viel, aber davon kriegst du als aktiver Spieler gar nicht so viel mit.
Ich meine auch um die Spieler herum, also wirklich, wo es darum geht, dass Absprachen zu Spielern getroffen werden, der schafft es nur, weil dies und jenes oder so.
Vielleicht ist das auch Verschwörungstheorie.
Ja, ich habe manchmal auch einen Aluhut auf, das ist völlig okay.
Also wie gesagt, du, da sind wir ja wieder bei den Fürsprechern auch viele und wenn du geholt wirst zu einem Verein, beziehen wir es jetzt mal auf den Männerbereich oder auch vielleicht schon U19 und U17 wird es wahrscheinlich auch schon sein, aber wenn der geholt wird und mit Vorschuss Lorbeeren kommt, ja, dann muss der halt auch spielen. So. Und das kriegst du die wahrscheinlich auch als Trainer die Ansage, hoffe mal, dass es eigentlich nicht so ist, aber wird wahrscheinlich so sein und dann muss der halt spielen.
Ne? Das ist das, was ich meine mit Politik.
Genau, und das wird so passieren, definitiv. Was am Ende bei rauskommt oder ob es ein Fehler war, das zeigt sich ja dann mal erst. Ne? Manchmal dauert es ein bisschen und dann schlägt er erst ein, aber ja, das gibt's auf jeden Fall. Das gab es damals schon, das gibt es heute, glaube ich, noch.
Frage, also ich sehe es ähnlich, mit wenn eine Tür aufgeht, dann versuch's mal, ja, geh da mal durch und probier mal aus, was passiert und mach es auch ruhig, wenn du von der Kreisoberliga dann direkt in die Verbandsliga wechselst. Ja? Nimm nicht den Zwischenschritt Landesliga, sondern wenn da einer anfragt, dann versuch dein Glück mal. Ja? Und wie du es gerade gesagt hast, wenn du bis zum Winter merkst, nee, ich will zu meinen Jungs zurück, die sagen doch, welcome, komm doch gerne wieder zurück, da ist die Tür doch auf. Und gleichzeitig ist es auch so, dass du selber quasi dann eben von Eintracht Schwerin, was heute der FCM ist, gescoutet wurdest von Hamburg. Wie wahrscheinlich ist, dass man, wenn man jetzt, sag ich mal, Neumühle SV, Burgsee, was haben wir noch, Sportfreunde,
SSC, Dynamo,
SV, wenn man jetzt bei einem dieser Stadtvereine ist, ist die Wahrscheinlichkeit dort vom HSV gesichtet zu werden genauso hoch, wie wenn ich jetzt eben, wie du damals bei Eintracht Schwerin oder beim FCM bin, oder nicht?
Ehrlich jetzt? Nein, also, nee, also die Wahrscheinlichkeit ist nicht groß. Obwohl, ich würde dann auch immer noch sagen, so, man kann sich ins Fenster spielen und gerade durch so eine Veranstaltung, wie ihr es in der Halle macht, dadurch kommst du zumindest schon mal dann auch im Blickpunkt, was im Land und so ein bisschen drumherum abgeht. Aber da, also ich sag mal so, der Großteil geht ja in der C-Jugend. Also jetzt so deine Mannschaft, ne, glaube ich, C-Jugend. So dann sollte man das B-Jugend vielleicht noch, ich sag so, dann U17, dann ist auch wirklich eigentlich allerletzte Eisenbahn und dann musst du weg. Aber so D-Jugend oder so oder jüngere C-Jugend, ja, das ist schon sehr früh. Aber dann ist meist immer der Zwischenschritt, es ist halt der FC Mecklenburg, das muss man halt auch so sagen, weil sie ja dann auch in der höchstmöglichen Liga hier spielen. Aber wie gesagt, euer Hallenmaster, es gibt den perfekten wie soll ich sagen, den Schauplatz dafür, mhm, dass man sich auch andersweitig empfehlen kann.
Haben wir ja selber auch gesehen, ja. Zwei Spieler, die aus meiner Truppe dann von Wolfsburg bzw. Hansa gescoutet wurden beim Hallenmasters, wo es danach hieß, wir hätten Bock auf die.
Ja, klasse.
Gleichzeitig ist es ja nicht die Regel. Also
nein,
ja die
natürlich. Regel, deswegen ist die Frage ja sehr rhetorisch gewesen. Natürlich wirst du, so leid es mir für den SV Burgsee tut, nehmen wir in der Regel nicht an den Leistungsvergleichen teil, wo NLZ-Mannschaften sind. Auch der Nürnberger SV ja nicht. Ja, da waren wir jetzt das erste Mal eine Ausnahmetruppe, die hier Leistungsvergleiche mit NLZ-Teams auf der Ranch gespielt haben. Die sind hierher gekommen, haben sie erstmal natürlich an den Kopf gefasst, haben gedacht, wir wollten eigentlich keinen Hürdenlauf machen, sondern Fußball spielen. Aber wir haben es gemacht und immer wieder. Und dann bist du natürlich in einem Schaufenster. Aber das ist natürlich nicht die Regel. Da ist der FCM natürlich die richtige nächste Adresse. Das tut mir weh, wenn ich das so sage.
Aber es ist halt
aber
die Wahrheit.
Es ist so.
Das ja, ist halt, klar. Da gibt es halt auch keine zwei Meinungen. Also entweder gehst du dahin oder du gehst direkt zu Hansa. Nach Neubrandenburg geht keiner. Hm. So, das ist halt so. Aber wie gesagt, euer Hallenmaster, es gibt den perfekten Platz dafür. Und das ist ja schon mal der beste Beweis, dass es klappt. Schwerin hat da auch, muss ich auch ehrlicherweise sagen, zu wenig von solchen Turnieren, obwohl die Möglichkeiten da sind. Und deswegen finde ich das auch cool, dass das so gemacht wird. Und es kommen ja auch allerhand Leute dahin, gucken sich's an. Und da sitzt auch nicht nur der Trainer von Wolfsburg oder Dings, da sitzen auch halt ganz andere.
Ohne Ende Ticketanfragen gekriegt aus den Scouting-Abteilungen.
Genau. Und das ist ja halt noch normal und es soll ja auch so sein. Und die gucken natürlich auch, da stehst du ja erstmal nur auf einer Liste und dann wird irgendwann mal geguckt, okay, was ist jetzt mit ihm geworden und entweder wird es gestrichen oder kommt nochmal vorbei.
Bei dir war es so, du wurdest gefragt, ob du da hinkommst, damals vom Neumüller SV quasi zum Eintracht Schwerin, ich glaube, mich zu erinnern, dass du so was gesagt hast. Und heute ist es ja so, dass wir dort diese Leistungsbereiche haben, also U13, U14, U12, U15, U16 und so weiter. Und dann gibt es noch erste und zweite, teilweise dritte Mannschaften. Wir haben bei uns aktuell so ein bisschen den Fakt einfach. Wir haben einen Spieler, der direkt gefragt wurde jetzt, ob er da mal zum Probetraining kommen möchte oder auch schon mit der Perspektive, dass er da gerne hinwechseln darf, wo ich sage, ey, let's go. Ja, nimm die Chance, mach das Training. Wenn die sagen, die wollen dich haben und danach immer noch sagen, nach dem Training, die wollen dich haben, spring da rein. Ja. Und gleichzeitig haben wir Spieler, die sagen, nee, ich will da hin und ich biete mich jetzt an, weil ich kenne irgendwie einen Co-Trainer von der dritten Mannschaft und ist das auch sinnvoll oder würdest du sagen, du warst ja selber auch da Trainer? Gab es damals im Jugendbereich schon zweite und dritte Mannschaften?
Das, ist, das wäre für mich die erste Frage so. Also wie sinnvoll ist denn das? Eine in unserem Fall U15, U14, C3, C4, wie NLZ oder wie sprungbrettmäßig ist denn das noch?
Schwierig. Also wenn wir den Leistungsgedanken haben wollen, auch im Verein direkt, ich bin nicht mehr im Verein, und aber eine dritte Mannschaft, teilweise hat sie mir geholfen, weil sie war auch einfach da zum Auffüllen, durch Krankheitsfälle oder sonstiges. Aber eigentlich brauchst du sie nicht. So. Und dann ist natürlich jetzt die andere Frage, warum gibt es diese dritten Mannschaften? Warum wechseln die Kinder dahin? Weiß ich nicht, ob denen irgendwelche Versprechungen gemacht werden oder weil sie vielleicht auch gerne da spielen wollen. Das kann man ihnen ja, das kann ja auch immer möglich sein. Aber für mich ergibt, also ich habe ja vorhin gesagt, wir haben eine U16 gab es im HSV, eine U17 und dann gab es noch eine U19. Das sind drei Mannschaften. Jetzt gibt es halt schon drei B-Jungen, glaube ich, beim FCM oder vier D-Jugend oder keine Ahnung.
Teilweise bei den, im Kreis vertreten.
Gibt es so, ne? Bei den Nachwuchsleistungszentren oder beziehungsweise bei den Vereinen, das ist ja nicht mehr das NLZ, weil das ist ja dann der Gesamtverein, gibt es das ja auch. Aber ich halte nicht so viel. Ich gönne den Jungs, die sollen spielen, die sollen Spaß haben. Und ich sag mal, ob es jetzt der FCM ist oder wenn jetzt in Neumühle eine D3 geben würde oder sowas, die Mitgliederzahlen, die stimmen ja dann auch. Das ist ja auch immer noch ein kleiner Faktor, der da mit reinspielt. Für den Verein nicht ganz so schlecht, aber ein Freund davon bin ich nicht.
Ja, nur der Unterschied in der Mühle ist eben, wir haben nicht, ich sag mal ganz blöd, den Leistungsstempel auf der Stirn.
Ich meine ja nur so als Vergleich, ist ja egal, wo es jetzt so ist, ne? Aber
weil ich bin da eben so, ich tue mich mit dem Gedanken immer schwer, dass einer, wir nehmen mal dein Beispiel, Ja, wenn der jetzt von als kommender U14-Spieler Kreis Oberliga spielen würde, C-Junioren bei dir, wechselt jetzt zum FCM mit der Maßgabe, du kannst dort und wirst zum Landesauswahlspieler und so weiter und so fort, setzt sich vielleicht nicht durch, das weiß man natürlich nicht, und spielt dann am Ende C3 auch in der Kreisoberliga. Dann hat er was genau gewonnen, außer dass man ihm mental vielleicht gebrochen hat, weil man ihm Versprechungen gemacht hat, denen er nicht gerecht werden konnte. Ich male natürlich nur den negativen Weg aus. Kann natürlich auch sein, dass der durch die Decke geht und das alles richtig ist. Aber lass doch die Kinder in ihren befreundeten Teams, wenn sie in derselben Liga spielen wie die C3. Also warum sollte man C3 FCM spielen statt C1 Neumühle zum Beispiel? Das werde ich nicht verstehen. Oder, nee, C2 Neumühle. Oder nimm den vereinsinternen Weg, den ich ihm ja gerade vorschlage und sage, okay, du bist zu gut für C2 Kreis Oberliga, geh in den älteren Jahrgang in Neumühle, spiel dort Landesliga und setz dich da doch mal ein halbes, dreiviertel Jahr durch und guck, ob du die Power hast und dann kannst du auch gerne noch den Schritt zum FCM gehen, weil es ist am Ende nur der FCM. Würde jetzt der HSV anklopfen und sagen, Spieler A, komm zu uns, würde ich sagen, okay, wenn du durch die Tür nicht gehst, ist sie zu. Aber die FCM-Tür geht doch nicht zu, weil er jetzt nicht den direkten Weg geht. Meine Brandrede dafür.
Ja, es ist, wie gesagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wie gesagt, wenn man den Leistungsgedanken hat, ich bin der Meinung, es reichen 2 Mannschaften pro Jahrgang. Das war früher so, das reicht jetzt auch. Wenn du natürlich so einen Zulauf hast und da gehören ja auch, wie gesagt, das ist ja nicht nur der Verein, sondern da gehören ja auch immer noch mehrere dazu. Wenn das Kind oder auch die Eltern das wollen, dann kannst du dagegen auch schlecht was machen. Dann ist es aber deren Entscheidung. Und ja, dann mach es. So, und ich weiß, das tut immer weh, aber ja.
Es tut den abgebenden Verein weh. Ne? Wir genau, sind eine kleine Stadt mit wenig Spielern und du hast einen Verein, der sagt, wir sind leistungsorientiert, weil wir das Sprungbrett zu Hansa oder was auch immer sein wollen, Cottbus, Magdeburg. Dann tut es allen anderen Vereinen weh, weil wir dann eben nur eine begrenzte Spielerzahl haben und es blutet alle anderen Breitensportvereine am Ende aus, wenn auch noch Breitensportmannschaften in diesem Leistungszentrum sind.
Durch diese dritten Mannschaften.
Durch diese dritten und vierten Mannschaften.
Genau, so. Und da sehe ich es genauso. Ja, also bevor jetzt jemand da so hingeht, in die dritte Mannschaft, mach es nicht, bleib bei deinen Jungs. Aber wir haben ja jetzt heute viel gehört, auch zum Thema, wie geht der Schritt, wie ist der nächste Schritt. Ja, und wenn jetzt also eine Einladung kommt von dem Verein und der sagt, pass mal auf, wir möchten dich gerne haben, du wirst auf jeden Fall auch hier spielen, ja. Jetzt auf der Position ist es sehr wahrscheinlich, dass er spielen wird. Und jetzt sagen wir ihm, nee, mach das nicht, mach noch den Zwischenschritt Landesliga. So. Und vielleicht kommt jetzt aber genau in dem halben Jahr, wo wir ihn dann lieber empfehlen, bei uns zu bleiben, und vielleicht kommt genau in diesem halben Jahr jetzt der HSV-Scout, ja, der dann da sitzt und ihn nicht sieht, weil er eben bei uns spielt. So. Dann haben wir dem Spieler keinen Gefallen getan. Wir haben uns selbst einen Gefallen getan, weil wir haben einen guten Spieler behalten nochmal, ja, aber den Spieler nicht. Und ich glaube, dieser Fakt, was du gesagt hast, dass er dann, ja, muss er dann da dritte Mannschaft spielen oder so, das weiß man ja dann bis zum Winter und dann kann er ja immer noch wieder zurückwechseln. Also wir reden ja eigentlich hier nur über 6 Monate, nicht mal, es sind ja vielleicht 2, 3 Spielmonate, wo er die Gefahr läuft, dann nicht spielen zu können und dann im Winter aber wieder zurückkommen könnte. So, und das, glaube ich, ist also das Risiko, was du eingehst als Spieler, ist viel zu gering, um diese Chance auszuschlagen für die Chance, die dahinter steckt. Weil die Chance, haben wir heute gehört von Mo, ist, dass du dann einen Moment erwischen kannst, wo man HSV-Scout sitzt, wo man Dresden-Scout, wer auch immer sitzt, ja, und sagt, ey, pass mal auf, komm mal, wir haben schöne Einzelzimmer bei uns in Hamburg.
Ja, gutes Argument.
Und 3-mal Fußballschuhe.
Ja. Hätte, wenn und aber, das kannst du ja immer nie wissen. Entweder gehst du hin und der Scout sitzt da oder du gehst hin, der sitzt da nicht. Das ist auch am Ende, spielt es auch keine Rolle. Ich verstehe die geteilten Meinungen dazu und wie gesagt, das am Ende wirklich die Vereine untereinander, aber es ist auch wirklich auch immer dann noch eine Frage, wird dem Kind zu Hause dazu geraten oder nicht? Will das Kind das selber? Und wenn das Kind das selber will, dann ist es so, so weh es auch tut. Ob es das, also wenn es nicht will oder ihm dann nur, dann ja, sind die Eltern halt auch daran schuld. Ne? Und, aber da hast du als Trainer ja gar keinen Einfluss drauf. Das ist dann einfach, das muss man akzeptieren. Und du musst einfach halt, glaube ich, dann deinen bestmöglichen Job machen. Und wie gesagt, wenn es nicht läuft, die kommen wieder. Das ist halt einfach so. Und das, da sollte man einfach beibleihen dann.
Am Ende sind es Kinder. Das darf man immer nicht vergessen.
Am Ende sind es Kinder, genau. Damit schließen wir den Podcast noch nicht, sondern mit der Frage, wenn du jetzt aus deiner heutigen Sicht, ja, also der Mo, der du heute bist, dein heutiges Ich, wenn du nochmal zurückgehen könntest an dem Punkt, wo du ins NLZ nach Hamburg gewechselt bist, was würdest du dir sagen? Was würdest du dir raten? Welchen Tipp würdest du dir mitgeben für die Zeit, die jetzt vor dir liegt?
Mit dem Wissen jetzt nach...
Okay. Mit meinem jetzigen Wissen. Würde ich mir sagen, arbeite hart. Ja, halte dich dran. Regeneriere gut. Ich würde mir zwei sagen. Ich würde mir einmal das sagen, was ich mir alles vornehme, was ich anders machen würde, definitiv. Was mir helfen würde, um mein Ziel zu erreichen. Auf der anderen Seite, und da meinte ich ja vorhin, ich habe mir ja nie die Frage so richtig gestellt, ob ich das überhaupt werden will, würde ich jetzt auch trotzdem sagen, lebe dein Leben einfach. Weil durch dieses Sozialleben, was ich dann hatte nebenbei und was ich da erlebt habe, habe ich auch ein, zwei richtig gute Freunde gewonnen. Und die möchte ich halt auch nicht missen jetzt zur jetzigen Zeit. Auch wenn die verstreut in Deutschland wohnen. Ne? Aber ich glaube, so einen richtigen Weg gibt es nicht. Aber nur fußballerisch gesehen, weil es auch ein Fußball-Podcast ist, würde ich sagen, volles Brett rein. Also alles dafür geben. Ohne Rücksicht, Verzicht, überhaupt gar kein Thema. Das geht dann auch von alleine.
Okay.
Stark.
Volle Pulle rein da. Vielen, vielen Dank, Mo. War ein sehr interessantes Gespräch mit Verlängerung. Ja, wir haben jetzt...
Ich komme zu spät zum Paddel.
Oh, Mensch.
Die Verlängerung auch. Wir gehen nicht mehr ins Elfmeterschießen. Ja. Das nehmen wir dann mit ins Rückspiel. Ja. Vielen Dank.
Vielen Dank, ja.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Waren wieder sehr neue, schöne Einblicke. Aus erster Hand, muss man ja sagen. Das haben wir auch nicht so oft, weil aus MV gibt es nicht so viele.
Ja, das stimmt.
Ja. Von daher fühlen wir uns sehr geehrt, dass du der Einladung gefolgt bist. Und sehen uns gerne auch ein zweites Mal wieder und sprechen dann über dein Trainerdasein irgendwann. Huch!
Gerne.
Mit der Hausaufgabe entlassen wir dich jetzt zum Paddeln.
Ja, super.
Viel Spaß. Vielen Dank und bis ganz bald und alles Gute. Ne?
Bis bald.
Bis bald.